Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 154, heute mit einem leicht geänderten Intro auf persönlichen Wunsch von Frau Alex, und wir möchten dann mit unserem Vorstandsvorsitzenden, dem Heribert Bruchhagen, recht herzlich zum Geburtstag gratulieren.
Alles Gute.
Herzlichen Glückwunsch.
Genau, und die zweite Besonderheit am heutigen Tage ist, wir haben das Team ein bisschen erweitert, außer mir sind dabei die Alex.
Hallihallo.
Der Marvin.
Hi.
Und neu als Mittelstürmer der Dennis.
Hallo.
Guten Tag. Wir haben eine lange Liste an Themen und ich würde sagen, wir steigen mal ein mit Wolfsburg. Das war ja so das letzte Spiel, was wir gemacht haben, und es war im Vergleich zu dem gegen Freiburg, wie ich fand, auch ein recht ordentliches Spiel.
Gar nicht so verkehrt, würde ich auch mal meinen. Also das, im Gegensatz zu dem Freiburg-Spiel habe ich mir das Wolfsburg-Spiel nüchtern gegeben. Und das konnte man sich auch eigentlich ganz gut anschauen. Also ich muss sagen, was mir eigentlich relativ gut gefallen hat, war gerade die defensive Leistung. Okay, wir haben zwei Tore bekommen. Gerade das erste war halt auch ein ziemlich dämlich. Also dieses Freistoßtor, Naldo. Eigentlich weiß jeder, der schon irgendwann mal Bundesliga verfolgt hat, dass der Naldo auch gute Freistöße schießen kann. Wer die letzte
Saison die vor allen Dingen auch immer gegen uns, ne?
Also, immer gegen die Eintracht.
Genau, ja. Also wenn es ein Verein wissen muss, dann einfach die Eintracht, die in jedem Spiel ein Freistoßtor vom Naldo kassiert, und das seit gefühlten 25 Jahren.
Naja, für die Eintracht kann er ja kein Freistoßtor schießen.
Ja, nee, aber ganz ehrlich, da habe ich mich geärgert. Ne? Nicht nur, dass der Trapp wie eine Bahnschranke, wie er selber gesagt hat, gefallen ist, fand ich auch gut, die Selbsterkenntnis. Aber die Tatsache, dass es echt, ich glaube, wenn du wettest heutzutage, dass Naldo gegen die Eintracht ein Freistoßtor schießt, die nehmen die Wetten nicht mehr an. Die Quoten sind zu niedrig. Ja, es ist 1 auf 1,5 oder so.
Weißt du? So ist es also, leider, ja.
Ja, das war echt ein bisschen nervig, aber ansonsten. Ja, das hat mir ganz gut gefallen. Wir haben zwei Tore geschossen. Eigentlich hätten sogar noch eins mehr sein können, wenn ich an die vergebene Chance dann von Valdez, also Pearson Valdez, denke. Aber die Eintracht hat sich insgesamt gut präsentiert, oder?
Naja, wir haben es halt zumindest geschafft, zweimal einen Rückstand wieder aufzuholen. Das war halt schon, kann man machen, ja. Also hätte auch anders ausgehen können.
Ich sehe das aber ähnlich wie der Marvin. Ich muss auch sagen, gerade bei der Situation mit Pearson und Valdez, wenn Valdez in der Situation nicht selbst den Abschluss sucht, sondern nochmal weitergibt, könnte es auf jeden Fall noch eine viel bessere Situation und viel, noch torgefährlicher werden. Ob er dann drin ist, ist natürlich immer eine andere Frage. Aber sind wir auf jeden Fall froh, dass da überhaupt noch ein Punkt bei rauskam und gerade ein Cutlets hinten raus mega Selbstvertrauen getankt hat für die nächsten Spiele sicherlich. Das war natürlich schon eine feine Aktion, dass er da nach seiner Einwechslung direkt das Teil macht.
Wirklich direkt nach seiner Einwechslung. Das ist ja krass. Er war ja irgendwie eine Minute nur auf dem Feld. Ich glaube, 86. rein, 87. Sowas, direkt das Tor. Genau. Übrigens auch richtig schön die Einleitung, wenn man sich das anschaut. Russ agiert da mehr oder weniger an der Eckfahne, ja, spielt den Ball wunderbar weiter zu Injovski. Injovski mit einer schönen Flanke. Die Flanke wird dann super klasse verwandelt, indem Cutlets da reinläuft, den Kopfball macht und zack, 2-2. Sau stark.
Aber ich muss ja eigentlich sagen, ich habe den Ball schon als verloren gesehen, als ich Russ da hinten rum habe tänzeln sehen. Weil der Russ ist ja nun nicht unbedingt für den Zuckerpass bekannt. Und dann dachte ich mir, Alter, nein, warum denn jetzt der Russ da hinten? Und habe halt erwartet, dass der irgendwie wild drauf drischt. Und da hat er mich echt überrascht, dass er hier mit so einem Kurzpass den Jovski bedient. Die Flanke, die von ihm kam, das hätte ein Stendera-Ding sein können. War echt top. Und auch wie du gesagt hast, von Cutler echt gut gemacht.
Ja, und ich, also auch die ganze Szene dann, also ich meine, du hast ja dann im Nachhinein auch irgendwie, hast ja dann noch so mal einen Tweet so gesehen oder bei Facebook von Seferovic, der dann auch irgendwie gesagt hat, ja, für ein Cutlets und so weiter und so fort, freut mich das. Also du merkst irgendwie, dass die Mannschaft momentan insgesamt anscheinend ganz gut funktioniert, ja, und sich freut sich jeder für den anderen. Das hat auch, das hat mich auch gefreut. Und was auch gut war, dass der gute Malandar oder Malandar, wie man ihn auch aussprechen würde, ich würde es immer ganz gern französisch machen, also deswegen sage ich Malandar, dass er dann den Ball zwar getroffen hat, aber nicht das Tor am Ende.
Das wollte ich gerade sagen, ne? Also wenn wir da die Doppelchance Pearson Valdez hätten machen können müssen, dann hätten wir aber auch locker noch einen reinkriegen müssen
das
mit hier Junior. Der war ja wirklich, da hat er sich selber ans Bein geschossen. Wie oft passiert denn sowas?
Eine Woche vorher so ungefähr.
Ja, genau. Weißt du, genau eine Woche vorher, ja, macht er so ein Ding, gegen die Bayern, ja, also das weiß nicht, vielleicht war das noch krasser, aber dann auch, also dieser theatralische Kniefall, den er direkt danach macht, und wenn du dir das Spiel bei der gegen die Eintracht anschaust, da hängt er dann auch in den Seilen wortwörtlich.
So ist es, ja.
Also, das kann einem schon leid tun, aber in dem Moment hat er mir nicht leid getan.
Nee, mir auch überhaupt nicht. Also da bin ich erst nochmal 10 Tode gestorben, bevor ich dann wieder stark durchgeatmet habe.
Ja.
Ja, war schon eine ordentliche Schrecksekunde da zum Schluss hin. Also,
ja.
Das wäre vollkommen ungerecht gewesen an der Stelle.
Ja, also wofür wir den Punkt auf jeden Fall verdient haben, war für die Einstellung, für den Mannschafts- und für den Kampfgeist. Ich war nicht so zu 100% überzeugt von dem Spiel. Klar, im Vergleich zu Freiburg war das auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Aber mir gefällt einfach nicht, was ich über die Außen sehe. Also Piasson, Valdés, die tauchen ja völlig ab. Also was ihr eben schon gesagt habt, in der Defensive war das eine ordentliche Leistung, aber nach vorne ging es halt gar nicht. Ich finde, dass Hasebe und Russ eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Die hast du kaum gesehen, dafür waren sie aber die Spielgestalter. Sie sind nicht irgendwie aufgefallen durch übertriebene Härte oder so. Das finde ich auf der Position eigentlich super wichtig. Wo ich aber total enttäuscht bin, ist nach wie vor von Piasson. Das Bild, das verschärft sich irgendwie immer mehr. Und vom Valdés kam halt leider auch nicht viel.
Ja, Valdés war für mich schon besser als in den Wochen zuvor. Also ich hab ihn schon mal ein bisschen gesehen. Aber es ist schon so, weil das ist wirklich nicht so, als wäre das so seine Stammposition. Trotzdem halt schade, dass er jetzt ausfällt, ganz abgesehen davon. Das ist jetzt schon mega bitter. Aber
also das Blöde ist halt, dass wir da auch keinen adequaten Ersatz jetzt haben. Ne? Also
den musst du schaffen jetzt. Das
genau,
ist halt genau das
da können wir vielleicht gleich auch nochmal so die paar Optionen mal durchgehen, die wir da haben fürs nächste Spiel, wie man das kompensieren könnte. Aber vielleicht
ja, Piasson ist noch nicht so stark, um nochmal genau, darauf zurückzukommen.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also bei Valdés ist es ja noch so, von dem habe ich gar nicht so viel erwartet. Aber beim Piasson ist bei mir vielleicht auch so ein bisschen der Caio-Effekt eingetreten. Hochtalentierter Brasilianer, der kommt. Und was ich jetzt hier so sehe, ist irgendwie, ist tatsächlich der Caio-Effekt.
Ja, mit der
Ausnahme. Man muss sich natürlich auch mal an die Bundesliga erstmal gewöhnen, muss man doch auch sagen, oder? Also ein paar Wochen Eingewöhnungsphase dürfen wir dem doch noch geben.
Das ist halt auch das Ding, das denke ich nämlich auch, weil du darfst ja nicht vergessen, er hat da vorne in den Niederlanden gespielt und da sind schon ganz andere gescheitert, ne? Ich meine, wir haben ihn jetzt nur geliehen. Ja, hätte ja theoretisch auch sein können, wir waren ja an einem dran, der Bakali, der ähnliche Position hätte auch spielen können, wäre auch aus den Niederlanden gekommen und da hätten wir Geld in die Hand genommen in Sachen Ablöse über 2 Millionen wahrscheinlich
so ist
sogar.
Es, ja.
Und
ja,
dann hätte es aber genauso gut nach hinten losgehen können, weil der war auch 18, der ist Piasson, ist auch relativ jung, so haben wir nur eine Laie, also mit relativ niedriger Fallhöhe. Aber ganz klar, wir haben uns am Anfang zumindest von Piasson immerhin, hat er mal das Trikot von Chelsea getragen, ist noch ausgeliehen, haben wir uns natürlich ein bisschen mehr versprochen.
Ja, und zumal, also auch wenn du sagst von wegen, ja, da hätten wir einen Spieler gekauft, weißt du auch nicht, was du hast, aber so ein Spieler hat natürlich auch viel mehr auch die Chance, sich einzugewöhnen. Ne? Also ein Piasson ist definitiv nach dem Jahr weg. Dem möchte ich jetzt keine 3 Monate Eingewöhnungszeit und auch lernen mal die Bundesliga kennen und so. Wenn du jemanden auf ein Jahr ausleihst, dann hast du nicht die Chance, jetzt hier noch lange rumzueiern.
Das stimmt, also Alex, da hast du allerdings recht. Aber es ist doch wirklich auch so ein bisschen dem Spielsystem geschuldet, dass vorne äußeren Flanken noch nicht so ins Spiel kamen. Diese defensive Ausrichtung mit, wir gucken erstmal hinten stabil stehen, vorne gucken, ob wir irgendwie ein Tor reinbekommen. Ich weiß nicht, ob das nicht auch so ein bisschen dem Spielsystem von Schaaf, zumindest dem aktuellen Spielsystem von Schaaf, ein bisschen noch geschuldet ist, dass diese Spieler noch nicht sich so wirklich in Szene setzen konnten.
Das ist ein ganz guter Punkt, weil ich muss sagen, ich raff das Spielsystem von Schaaf immer noch nicht. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, mir ist das nicht klar. Ich habe jetzt in den Zeitungen auch irgendwie gelesen, dass die wohl die Taktik auserkoren haben oder gesehen haben, hinten erstmal in der Defensive oder eine sehr defensive Taktik zu fahren, hinten sauber zu stehen und dann aber bei Ballbesitz nach vorne zu blasen und auf Angriff zu spielen.
Schnelles Umschaltspiel, oder?
Sehe ich aber nicht. Ich sehe da im Moment keine Struktur im Umschaltspiel. Also normalerweise hast du ja bei einem schnellen Umschaltspiel auch irgendwie einen Plan, dass du, keine Ahnung, 2 Leute vielleicht schon an der Mittellinie positioniert hast, vielleicht mit einem guten Pass, der auch ein bisschen länger geht, nach vorne gehst. Aber wir versuchen irgendwie permanent durch die Mitte zu gehen. Und was ich sehe, wodurch auch Chancen zustande kommen, hat halt nach wie vor viel mit Glück zu tun. Wir haben ganz, ganz viele Bälle gehabt, die auch erst nochmal an drei Gegenspielern abgeprallt sind, bis sie uns wieder vor die Füße gefallen sind. Und irgendwie sieht es für mich aus wie, lauft mit sechs Leuten nach vorne, umso mehr Leute da sind, umso größer ist die Chance, dass irgendjemand den Ball vor die Füße kriegt. Also, wie gesagt, vielleicht gucke ich auch einfach falsch. Wenn ihr was entdeckt habt, erklärt es mir gerne.
Ey, das ist wirklich ein guter Punkt. Ich hatte mich gestern kurz mit Roberto getroffen und da haben wir auch mal ganz kurz darüber gesprochen. Da hat er passenderweise gesagt, die Eintracht profitiert momentan auch davon, dass sich andere Teams noch nicht wirklich gut eingespielt haben. Ja, das heißt, es passieren insgesamt relativ viele Fehler, ja, bei den Teams gegen uns. Und die können wir dann wenigstens einigermaßen ausnutzen, aber ohne, das muss jetzt nicht auch immer zwingend, weil wir so das mega geile Konzept haben. Weil offensiv, muss man ja schon mal sagen, hakelt es noch ein bisschen. Ich meine, das 1-0, wie gesagt, was war das? Das war ein Freistoß. Vielen Dank, Sebastian Jung, für das doppelte Herausspielen. Ich weiß nicht, ob er das Foul hat er nicht gemacht. Ja, das war er nicht, das war jemand anders, genau. Und dann aber zumindest hat er den Ball dann reingelenkt. Ob man dann aber sagen muss, dass der das ein Eigentor war,
das ist auch so ein Quatsch. Ding.
Also es war doch nur...
Für mich auch auf keinen Fall ein Eigentor. Also zumal ist er nicht entscheidend abgelenkt worden, sondern der hat ganz leicht seine Richtung verändert. Und zum anderen, also er wird ganz klar angeschossen am Rücken. Das ist für mich das ist ganz, ganz weit weg von einem Eigentor.
Dass der überhaupt den Ball berührt hat, war ja schon schwierig zu sehen. Also ich weiß nicht, wie viele Wiederholungen ich mir angeguckt habe, um wirklich definitiv sehen zu können, dass da eine Berührung des Balls war. Also
aber man hat es dann schon so ein bisschen in der Richtung hast du es dann schon gemerkt, ne? Klar, aber trotzdem, es war nicht so krass. Deswegen war wieder so eine typische Mediengeschichte, so nach dem Motto, ehemalige Eintracht-Spieler macht jetzt ein Eigentor.
Weißt man du, könnte, für man könnte fast die Vermutung bekommen, das haben sie absichtlich so gedreht, damit die Medien was haben, worüber sie schreiben können.
Ja, es ist wirklich so, ja.
Dennis, ne, wir haben uns ja eben nochmal Sportschau angeguckt, da hast du dann auch gemerkt, ne? Wollten die ganze Geschichte ja auch so ein bisschen um Sebastian Jung dann lenken, wo es dann halt auch ging, es haben halt ein paar Leute gegen Sebastian Jung dann auch gepfiffen und so, ja, hallo, es
ist halt... Ja, das wollte ich aber auch sagen, das fand ich auch nicht in Ordnung. Also ich fand auch nicht unbedingt immer gut, dass er gewechselt ist, auch Wolfsburg dazu nochmal hier so als Kommerzverein, war mir jetzt lieber wie zu irgendeinem Traditionsverein, aber trotzdem, die Pfiffe hat er sich nicht verdient. Also keine Ahnung, ist es was anderes, ob ein Jones auf den Platz kommt oder ein Sebastian Jung?
Ja, finde ich auch ein bisschen unnötig.
Und von daher hätte ich mich eigentlich auch gefreut, wenn wir, keine Ahnung, vielleicht auch nochmal kurz geklatscht hätten, wenn er auf den Platz kommt. Also auch wenn er jetzt beim Gegner ist, er ist und bleibt doch einer von uns.
Das Problem an der Sache ist aber, glaube ich, dass der Wechsel so kurz jetzt erst vorbei ist. Wäre das Spiel jetzt vielleicht irgendwann Mitte der Saison gewesen und man hätte sich schon dran gewöhnen können, dass ein Junge nicht mehr bei uns spielt und das Wolfsburg-Trikot trägt, wären vielleicht auch noch ein paar Leute ein bisschen weniger, hätten ihren Unmut wahrscheinlich dann nicht so direkt geäußert. Weiß ich nicht. Nur Spekulation, aber...
Ja, kann sein, wenn die Saison schon im Laufen ist und du so andere Probleme hast, kümmerst du dich dann nicht vielleicht mal darum. Was mich mal interessieren würde, wie der Facebook-Like-Account bei Sebastian Jung ist, weil das war teilweise echt so, als der Wechsel zustande kam, konntest du irgendwie alle zwei Minuten nachschauen, habe ich immer wieder aktualisiert. Und dann ging er irgendwie von, was weiß ich, 30.000 irgendwann nur noch auf 15.000 Likes, ne, weil er halt von der Eintracht weggewechselt ist und viele Leute dann gesagt haben, okay, du bist nicht mehr bei der Eintracht, muss ich nicht mehr liken und so. War ganz cool. Also, das war so ein kleiner Nebeneffekt, wo ich doch ein bisschen schmunzeln musste. Dass viel von seiner Popularität dann auch ruhig damit zusammenhängt, dass er bei der Eintracht gespielt hat. Weil, naja, klar, sagen wir mal ehrlich, gibt halt nicht so viele Wolfsburg-Fans. Ne?
Ich weiß nicht, ob das jetzt, ich hoffe, es führt nicht zu weit weg von der Grunddiskussion, aber ich muss sagen, nach dem Spiel gestern der Deutschen, finde ich, sind die Chancen für Sebastian Jung, Nationalmannschaft zu spielen, extrem gestiegen. Also ein Durm oder ein auf der anderen Seite ein Großkreuz waren wirklich nicht die Bringer über die Außen, wo du wirklich überlegen musst, okay, ein solider Jung ist da auf jeden Fall eine Alternative für die Nationalmannschaft. Klar, er hat dann leider wieder das Frankfurt-Trikot nicht an.
Ja.
Zumindest kann man sagen, na, hat es endlich mal ein Frankfurter Bub geschafft.
Klar, also grundsätzlich, führen wir so ein bisschen weg von der Diskussion, aber du hast ja recht, ich meine, wir schweifen auch ganz gerne mal ab, ne? da ist es wirklich so, und da ist es, stimmt schon, also ich meine, als solide Nummer, ich glaube, mit Großkreuz kann er es auf alle Fälle aufnehmen.
Ja.
Also das, was gestern Abend geboten wurde, auf jeden Fall, was ich auch nicht verstehe, ist, einen Rüdiger zu nominieren, keine Ahnung, ist mir, gut, das ist mir auch, ne? Genau. Ja, Stuttgart, ist, ja, genau. Ist mir auch komplett fachlich nicht zu erklären. Das Einzige ist halt, wie gesagt, was ihr auch gerade gesagt habt, ist halt, passt halt wieder zur Stuttgarter Connection. Ne?
So ist ja.
Und dazu passt natürlich auch wieder hier auch hier Thomas Schneider, Nominierung vom Co-Trainer. Das ist einfach so eine Sippschaft.
Da hast du schon. Ja.
Also mal ganz ehrlich, das ist, also ich meine, Weltmeister geworden, alles gut und schön. Ich ziehe immer noch meinen Hut und alles, aber also das, diese ganze Connection ist schon so ein bisschen, schon alles sehr fadenscheinig. Ne? Also ja. Du merkst schon, entweder du kommst aus der Region oder du hast keine Chance, weil der andere, der ja auch irgendwo gerüchtet wurde, als potenzieller Nachfolger von Flick wär gewesen, genau, der Mark Hienle, ehemaliger U23-Trainer bei Stuttgart, ja, der jetzt bei Wiesbaden ist, also auch Stuttgarter Connection. Ja. Und ganz ehrlich, Alex, wie du eben richtig gesagt hast, fachlich gibt es gegenwärtig gar keine Gründe, einen Antonio Rüdiger, der sein Potenzial natürlich hat, aber das, was er momentan auf den Platz bringt, ist nicht,
das ist es halt, ne? Also auch was der letztes Wochenende gezeigt hat, frage ich mich, wie man nach so einem grottenschlechten Spiel dann auch direkt die Nominierung einstecken kann.
Der hätte den Jungen auch nominieren können. Der hat zwar ein Eigentor geschossen, ja, aber der hat schon mehr so geleistet. Also das sind echt so Dinge, da muss man sich schon mal ein paar Gedanken machen. Also finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Ich meine, okay, die Würfel, jetzt wird er wieder neu gespielt, jetzt ist die Europameisterschaft, steht jetzt an, erstmal die Quali, jetzt wird es mal ein bisschen getestet. Ich finde es grundsätzlich auch okay, so einen Rüdiger mal zu testen, aber ein bisschen nach Leistung könnte es dann schon gehen. Ne?
Ist genauso wie die Nachnominierung, die jetzt vor dem
Sydney Argentinien. Sam.
Nee, Sydney Sam kann ich nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist Sebastian Rudi.
Ja, Rudi, genau, das war ja schon vor ein paar Tagen, ja, hast du recht.
Genau, das war halt jetzt hier für das Argentinien-Spiel, die Nachnominierung. Ja, ja, also er wäre ja eigentlich auch nicht dabei gewesen, wurde dann für Argentinien nachnominiert. Dass jetzt Sam nachnominiert wird, das kann ich verstehen. Das, ja, den halte ich auch für einen sehr guten Fußballer, der auch noch weg ist von dem, was, glaube ich, seinen Leistungshöhepunkt angeht. Aber dem traue ich halt auch ein bisschen was zu. Aber auch Sebastian Rudi, also bitte.
Ja, Sebastian Rudi ist auch so ein Spieler, der also ich meine ganz ehrlich, unauffällig wie sonst was, ne? Ja, also da, ja. Da würde ich fast, also jetzt hört sich jetzt wieder blöd an und so, ne? Aber der hättest du auch einen Rode nominieren können, weil der, ich muss mal ganz ehrlich sagen, die Spiele, die er bisher für die Bayern gemacht hat, die haben mich sehr positiv gut, ja. Überrascht. Ja.
Der hat gegen Schalke richtig gut gespielt. Also die ersten 20 Minuten von dem waren ja echt, da konntest du nicht meckern.
Und der, das ist ein guter Junge und ehrlich gesagt, ich freue mich auch darüber. Wenn er Erfolg hat, hey, weißt du, hat sich nichts so schön gekommen lassen, ja, sicher ist er zu Bayern gewechselt, bla bla bla, aber hey, wenn der Junge noch ein paar schöne Jahre hat als Fußballer, ist es doch super und liebe er Nationalmannschaft, dann kann ich auch irgendwo nachvollziehen, da habe ich noch mehr Sympathien als für den Sebastian Rudi, der für mich eine Bundesliga, graue Bundesliga-Partie nach der anderen macht, das kann ich nie nachvollziehen.
Ja? Stimmt. Obwohl ein Rode bei dem, wie wild der in die Zweikämpfe reingeht, ist das, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, dass er wieder für längere Zeit verletzungsbedingt ausfällt. Also ja, schont sich ja überhaupt nicht. Und das muss er halt auch. Er muss 100% oder mehr als 100% bei Bayern geben, um überhaupt auf dem Platz eine Berechtigung zu haben. Ist dann natürlich für gesundheitlich mit der Krankengeschichte, die er schon vorneweg hatte, ja, sag ich mal sehen, wie lange das gut geht. Hoffen wir, dass es gut geht, aber... Weiß man ja nie.
Das stimmt, aber das ist richtig.
Ja, vor allen Dingen halt auch mit der, Beinstellung, die der hat, ne?
Ja.
Also dadurch, dass die Beine ja eh schon nach Schepp stehen, wie nur sonst was. Und wenn du dich dann auch noch so reinhängst, ja, da hast du recht, das ist nicht ungefährlich. Aber apropos in die Zweikämpfe gehen, um die Überleitung auch wieder zur Eintracht zu bringen.
Sehr gut.
Gerade spielt ja Carlos Zambrano für die Nationalmannschaft. Habt ihr gelesen, was er gemacht hat?
Nee.
Er ist mit Rot vom Platz geflogen.
Sehr stark.
Hat aber vorher auch ein Tor geschossen.
Ach was, und wie ist es ausgegangen?
Ich glaube, die haben 2-0 gewonnen.
Okay, ja, siehst du mal, Zambrano, gegen wen haben sie gespielt? Ich habe es gar nicht mitbekommen.
Ich habe es eben noch gelesen.
Ich schau mal gerade, ja, okay. Ist ja kein Problem. Aber trotzdem, Zambrano, muss ich aber mal sagen, hat mir die letzten beiden Spiele, langsam wieder zu alter Form zurück. Und auch in Anderson, das darf man auch nicht vergessen. Ich hätte niemals gedacht, dass der Anderson wieder so zurückkommt, wie er jetzt, wie es die letzten beiden Spiele der Fall war. Gerade das Spiel gegen Wolfsburg war echt gut.
Definitiv wieder sehr stabil, ja. Im Vergleich zu den Aktionen, die er da zum Teil gerade in der Rückrunde noch gar geliefert hatte, das war ja wirklich nicht.
Deswegen hat er ja dann gar nicht draußen mehr gespielt. Der war ja in Mattlung drin.
Mattlung, so, ne? Genau. Mhm. Ja.
Also insofern ist
überraschend, auf jeden Fall. Also ich hoffe mal, dass er weiter auf der Leistung aufbaut und hat er auf jeden Fall Berechtigung, die zweite Position in der Innenverteidigung einzunehmen. Ja. Wen hätten wir denn da alternativ noch außer Martlung und einen Russ, wenn du nach hinten ziehst? Wer könnte das noch spielen?
Ja gut, du hast Russ.
Lanich.
Ja, naja, Innenverteidigung. Boah. Hm.
Ja, also hat er auch schon gespielt.
Kopfballstark ist er, ja, aber ich weiß nicht. Würde mir nicht gefallen, aber gut.
Nein,
nee, gefallen würde mir das auch nicht.
Nee, aber du hast schon recht.
Würde mir auch noch nicht mal mehr ein Ruster. Also nee. Den sehe ich mittlerweile auch lieber auf der 6, wenn denn überhaupt.
Ja. Und auf der 6 gefällt er mir auch echt ganz gut. Ne?
Ja.
Die einzige Sache ist, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Ich meine, du hast ja einen David Kinzombi geholt. Der ist ja in der Vorbereitung überall rumgelaufen, nur nicht in der Innenverteidigung. Den hast du ja meistens eher vorne gesehen. Auch bei dem grandiosen Chess-Spiel, was wir gesehen haben, Alex. Ne? Hier ja.
Mensch, raus.
Na, Felden.
Ich muss weg.
Nein, klein Spaß. Waldorf natürlich. Und deswegen, also der Kinzombi, der ist nomineller Innenverteidiger, aber ich denke, den werden wir dort nicht sehen. Wenn wir ihn überhaupt sehen werden.
Das ich wollte gerade sagen, sehen wir den überhaupt, ja. Ich
glaube wenig dran im Moment.
Ich glaube, morgen bei dem Testspiel gegen FSV, da wird man mal sehen. Ja. Aber es gibt ja auch keinen Grund, warum solltest du jetzt irgendwelche Verwicklungen machen, sollst du jetzt irgendwie mal jemanden rausstellen, solange alle noch fit sind, solange Zambrano noch keine rote Karte gesehen hat, ja, das wird auch noch früh genug kommen. Ja, und ein Anderson, also mir gefällt das Duo ganz gut und da bin ich echt positiv überrascht, gerade von der Entwicklung, die Anderson in den letzten Monaten oder Wochen genommen hat, denn sowas hätte ich mir nicht erwartet. Aber zum richtigen Zeitpunkt fit, so muss es sein. Gibt ja andere Leute wie Otschipka, von denen hörst du gar nichts mehr.
Auch ein bisschen merkwürdig, oder?
Ja, aber es ist auch ruhig um ihn, ne? Man hört auch nichts. Also es gibt auch kein Lamentieren. Ja.
Aber Marvin, wart nur mal ab, wenn der Jagba mal wieder einen Ausraster hat. Der hat ja manchmal so Aussätze in seinem Spiel. Deshalb haben wir ja den damals sehr günstig, oder ich weiß gar nicht, ob er ablösefrei war, von Hannover. Die haben ja auch aussortiert, weil er einfach ab und zu mal diese Austicker hat. Und dann wäre ja wieder die Chance für einen Oschipka, da wieder einzugreifen.
Klar,
wenn er bis dahin, glaube ich, hat er wirklich auch keine Chance mehr am Jagba. Wenn der fit ist und wenn der gut drauf ist, klar sind die Flanken nicht wirklich immer sehr gefährlich, die reingeschlagen werden, aber der läuft und hat eigentlich mittlerweile auch ein ganz gutes Stellungsspiel.
Ja, und er ist halt auch ein sympathisches Kerlchen, ne, muss man auch sagen. Also du hast echt immer das Gefühl, er kommt ja auch im Stadion gut an, ne? Also es ist auch eine positive, so eine frohe Natur und so weiter und so fort. Und das ist auch nicht nachteilig, sage ich mal.
Auf jeden Fall.
Und davon darfst du halt das auch zusätzlich nicht vergessen. Otschipka hat in den letzten Monaten, wenn er mal eingewechselt wurde, wirklich keine Bäume ausgerissen. Nach dem ersten grandiosen Dreivierteljahr, was er da gerissen hat, war nichts mehr. Und das ist halt schon bitter.
Ja. Peru, der kam damals von Leverkusen,
oder? Gespielt.
Hm? Bitte was?
Peru hat gegen Irak gespielt.
Genau. Ah, okay, alles klar. Oh, stark.
Nur gut. 2-0 ein Muss, ja.
Ja, auf jeden Fall. Nun ja.
Okay. Eine rote Karte scheinbar auch. Wie kamen wir jetzt überhaupt auf diese ganzen Eintracht-fremden Themen fast?
Du kamst da drauf. Ich habe den Faden, wie wir da hingekommen sind, schon lange, lange, lange
Aber verloren. Gut, wir sind ja nochmal beim Spiel. Kommen wir nochmal darauf zurück. Ja, für Cutlets war es auf jeden Fall gut. Insgesamt können wir sagen, ein Punkt verdient. Wir haben jetzt 4 Punkte aus 2 Spielen. Das ist ein Schnitt, mit dem er durchaus leben kann.
Wir hatten schon schlechtere Starts.
Im DFB-Pokal weitergekommen, auf jeden Fall.
Also, darf man auch nicht vergessen, ne? Ist auch gut. Also ich meine natürlich jetzt nicht, wir haben da jetzt nicht brilliert und so weiter und so fort, aber andere Teams sind ausgeschieden, das ist das Einzige, worauf es ankommt. Wir sind weiter und dann jetzt haben wir dann irgendwie, ich habe ja gedacht, das wäre Ende September. Das ist ja Ende Oktober erst, dass wir das nächste Pokalspiel haben.
Oh, ach, ist lange hin, ja.
28. oder irgend sowas mit, irgendwas mit der 20. 8. irgendwas, Oktober, ja. Hier genau, 28. oder 29. Oktober. So ein Quatsch,
ey. Aber gut, gegen Gladbach, das wird sowieso ein hartes Los. Also ich glaube, da wird sehr schwierig.
Ja, auf jeden Fall tough cookie, ey. Siehst ja, sie sind ja auch nicht schlecht. Sie sind auch keine Thekentruppe. Das wird schon schwierig. Aber
bis dahin sind die auch eingespielt. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Jetzt hättest du am Anfang vielleicht noch eine andere Mannschaft bekommen, die eventuell da ein bisschen Probleme hat, sich einzuspielen. Wir hoffen natürlich, dass wir auch eingespielt sind bis dahin, aber es ist schon eine krasse Sache.
Ja, das ist richtig. Aber ja, das mit dem Einspielen ist vollkommen recht. Darfst du nicht vergessen, Wolfsburg hat ja krasses Potenzial. Ne? Und da konnten wir ja wirklich froh sein, dass wir gegen die jetzt auch gespielt haben in dieser Verfassung. Denn dieser Gila Wogi, der ist rumgelaufen. Ja, weißt du, ich weiß nicht, wie viele Millionen allein er gekostet hat, aber der ist rumgelaufen wie Falschgeld. Da kannst du auch nicht meinen, dass der wirklich so einen Marktwert hat. Ich habe den, aber auch mir ist der bei Atletico Madrid nie aufgefallen. Aber naja, auf jeden Fall ist er jetzt zu Wolfsburg gekommen für eine Stange Geld und das funktioniert ja trotzdem noch nicht so. Der Moller und da, naja, das ist ein Spieler mit Potenzial, aber der hat auch noch nicht die Sonnenseite seines fußballerischen Könnens bei Wolfsburg gezeigt und naja, so ein Bendtner, ich bin auch froh, dass der Bendtner uns kein Ding reingeschossen hat.
Das stimmt.
Das wäre so ein bisschen peinlich geworden, oder?
Ja. Aber habt ihr bei dem sind mir eigentlich zwei Sachen aufgefallen. Zum einen hat er, glaube ich, mit Kaugummi auf dem Platz gestanden. Der war halt konstant am Kauen. Ja, und das andere ist, der war auch konstant am Babbeln. Also der hat ja, wann immer der neben einem Spieler von uns stand, ich weiß nicht, was er die ganze Zeit von sich gibt, aber der war ja wirklich ununterbrochen am Reden und damit beschäftigt, wahrscheinlich irgendeinen Shit den Leuten einzulabern, um sie zu provozieren. Das hat bei dem einen oder anderen auch geklappt. Also ich glaube, der Anderson war es. Der ist irgendwann mal abgegangen und hat ihn auch irgendwie angeschrien. Aber das scheint jetzt auch kein Kind von Traurigkeit zu sein. Also ich glaube, den als Gegenspieler, auf den hast du überhaupt keinen Bock.
Ich glaube echt, laut Bendtner hat Bubblewasser getrunken, auf jeden Fall. Er hat die ganze Zeit gelabert, hat eigentlich mehr gebabbelt, als dass er Fußball gespielt hat, weil so in der Aktion hast du ihn kaum gesehen, ist nur blöd rumgelaufen. Und lustig aber, dass er mit Anderson aneinander geraten ist, weil wäre das jetzt mit Zambrano dauerhaft gewesen, hätte es vielleicht kein gutes Ende gehabt. So ist Anderson doch ein eher relaxter Typ und dann. Der, aber also Anderson kam mir auch so vor, als hätte er immer die Oberhand gehabt. Also insofern äußerst souverän an dem Tag.
Ja, aber der muss dann schon viel, viel kranken Mist gebabbelt haben, dass Anderson dann da austickt. Ja? Wie du schon sagst, der ist ja eigentlich eher so der ruhige Charakter.
Ja, aber gut, so ist es. Bendtner weiß ich halt auch nicht mehr zu helfen. Aber wie gesagt, gegen uns hat er kein Tor geschossen. Gut so. Und er hat aber das Zöpfchen nicht getragen. Das war, glaube ich, das auffälligste an dem Tag, dass er nicht sein Haarzöpfchen getragen hat. Ein bisschen traurig gemacht, aber naja, man kann
dafür für Haarzöpfchen haben wir jetzt Meier.
Ja, okay, oh ja. Das stimmt, ja. Auf dem Krankenbett, wie du dann jetzt wieder ganz toll die Überleitung findest zu den Leuten, die verletzt sind.
Ich habe einfach so ein Moderationstalent, das ist unfassbar.
Ich bin dafür, dass die Alex das in Zukunft hier einfach alleine macht und mit unterschiedlichen Stimmen spricht.
Alexandra.
Also dann wäre dieser Podcast auch mal erfolgreich, wenn ich das mal alleine mache.
Auf jeden Fall.
Aber man ist ja auch leider beim Podcast auf sein Team angewiesen.
Es ist so.
Oh. Also nächste Woche Sonderfolge Alex alleine.
Ja. Monolog.
Alex, aber ich weiß doch nicht, wo der Knopf zum Start ist.
Ja, das Alex, schaffst du halt ran bis dahin.
Alexandra Pilawa in Fußball. Und ich.
Ja. Alexandra Pilawa und Marvin Lanz.
Hey.
Ich würde so, also, kriegst du auch noch eine mit.
Ja, also mit Birgit Schrowange würde ich nichts anfangen. Aber hey, na gut, wir schweifen
ab. Hat Markus Lanz was mit Birgit Schrowange?
Ja. Wir kommen vom Thema ab.
Die waren zusammen, ey, ohne Spaß. Sie ist zwar irgendwie 100 Jahre älter als er, aber naja. Ist jetzt auch egal, wir wollten uns jetzt da nicht vertiefen, wir wollten über die Verletzten sprechen. Und da ist ja der Alexander Meyer leider einer davon.
Einer von vielen, also das ist, die Liste wird ja von Tag zu Tag größer.
Ja, mit großer Erschütterung habe ich festgestellt, dass der Hasebe jetzt sich auch verletzt hat. Ist das was Wildes? Habt ihr da schon was mitbekommen?
Also ich habe es jetzt nur gelesen, verletzt am Knie, ist direkt zurückgereist. Aber ich hoffe mal nicht, dass es was Wildes ist. Er hat ja jetzt auch die ein oder andere Zeiteinheit noch bis zum nächsten Spiel, wo er was machen kann. Also mit Sicherheit ist das nichts Kreuzbandrissmäßiges. Mal schauen, was bei rumkommt.
Ich hatte heute nur gelesen gehabt, dass er eben das wirklich einfach, weil er keine Leistung im Spiel bringen könnte, heute einfach dann schon zurückgereist ist wieder und nicht, weil er im Endeffekt gar nicht auflaufen könnte, sondern es wäre wohl gegangen, aber er sieht da kein Potenzial drin, da überhaupt was bringen zu können. Also entweder nur ein Kurzeinsatz und sowas, und das kam dann wohl nicht in Frage. Also es scheint wohl wirklich nicht so Wildes zu sein.
Okay, ja, das ist ja gut. Eher so in die Richtung Risiko, Vermeidung.
Exakt, genau.
Aber das ist ja gut. Ich meine, das ist ja dann sogar, das macht ja dann Sinn, bevor dann wirklich was auftritt. Denn ich meine, wir wissen ja alle, dass Hasebe erstens überaus wichtig ist für unser Mittelfeld und dann zweitens aber auch mit gewisse Knieprobleme schon mit sich rumschleppt. Ne? Die ganze Nürnberger Zeit, das Ende war davon.
Ist halt auch schon 30.
Ja, das darf man nicht vergessen. 30 Jahre, ich meine, da hast du zwar, als wenn du Glück hast als Fußballer, hast du noch mal so 4 Jahre, gerade defensives Mittelfeld, geht es noch ein bisschen. Ja, und Xabi Alonso ist 32, kickt noch. Ja, schöner Vergleich, Hasebe und Alonso. Ja, wobei die Japaner werden mir zustimmen. Ja, liebe Japaner, sendet einen Tweet an uns, dass wir diesen Vergleich durchaus gerechtfertigt anstellen. Ja, aber wie gesagt, aber Hasebe, da müssen wir echt aufpassen und da bin ich froh, wenn es nichts Schlimmes ist. Ne?
Ja.
Ja.
Also das, ja, bei den anderen hoffe ich halt, dass es da jetzt auch überraschende Rückkehrer gibt und die Liste dann auch so schnell, wie sie voller wird, auch wieder kürzer wird.
Ja, wie ist das denn? Aigner ist ja auch verletzt noch, der hat ja diese Glättung bekommen. Was ist denn da, nur um ganz kurz mal nachzufragen, Vertragsverlängerung ist noch nicht safe, oder? Also,
nee, aber wurde heute sowohl von Hübner als auch von Bruchhagen von beiden was dazu gesagt und beide haben irgendwie gesagt, nee, gar nicht wahr. Hübner hat was dazu gesagt, hat gesagt, naja, guter Dinge, vielleicht nächste Woche. Okay. Und Bruchhagen ist wohl irgendwie im, keine Ahnung, Nordseeurlaub und kommt ab Montag wieder. Und dann rechnen alle Medien jetzt schon mal so damit, dass nächste Woche, wenn Bruchhagen wieder da ist, der Vertrag unterschrieben wird.
Okay, ja, das wäre ja super. Okay, wunderbar.
Mhm. Wäre eine richtig starke Angelegenheit und wäre auch ein richtig deutliches Zeichen halt in Richtung Hannover. Okay, ihr habt es letzte Saison probiert, wir haben standgehalten und jetzt haben wir wieder die Nase vorne. Ich meine, im Endeffekt denke ich, dass es halt auch gerade dem Berater von Aigner wirklich nur darum ging, halt auch ein paar Euro noch einzustreichen. Ja. Mit einem Wechsel verdienst immer mehr, gerade auch mit einer Gehaltsaufstockung. Wenn die Gehaltsaufstockung für Aigner selbst dann auch bei der Eintracht stattfinden würde, wäre das alles nicht verkehrt. Ich meine, er ist 27, jetzt nochmal ein 4-Jahres-Vertrag oder so mit einem ordentlichen Gehalt. Und ich denke, da sind auch beide Seiten zufrieden. Denn wenn er mal nicht verletzt ist, er ist ja jetzt nicht so.
Ist er sehr gut. Ja.
Ist er eine stabile Nummer. Ne?
Genau, zumal jetzt, wo halt auch Valdez weg ist. Ne? Also da wird es uns halt richtig zugutekommen, wenn er wieder einsteigen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Und ich höre, also es sieht ja auch ganz gut aus. Also es gibt ja mehr von mehreren Seiten schon eigentlich die Kunde, dass das schneller werden könnte mit Aigner als zunächst angenommen. Er hat ein ganz gutes Heilfleisch.
Genau, also er trainiert ja jetzt auch wieder mit dem Ball. Zwar noch nicht voll mit der Mannschaft mit, aber also ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht gegen FSV seine erste Minute wieder auf dem Platz steht. Da wird er mit Sicherheit noch keine Halbzeit spielen, aber vielleicht mal so 10, 15 Minuten wieder reinschnuppern, um einfach mal zu fühlen, wie es geht. Ginge.
Ja, ach, ich freue mich und selbst wenn es behutsam bis zum nächsten Spiel dauert, auch alles gut, aber wenn das langsam passiert oder bezeichnet nicht so ganz so langsam, sondern eher ein bisschen schneller, dann freuen wir uns alle, weil wie du gesagt hast, Valdez, trotz der Tatsache, dass er noch nicht so wirklich super auf seiner Position war in der letzten Zeit, reißt halt jetzt schon eine Lücke.
Wie lange fällt Valdez jetzt eigentlich aus?
Halbes Jahr.
Mindestens doch, oder?
Ja.
Ist also, immer so. Ja, Alex?
Also 5 bis 6 Monate auf jeden Fall. Also 5 Monate, bis er wieder trainieren wird mit der Mannschaft und dann vielleicht 1 Monat, um reinzukommen. Wie lang die Phase dann tatsächlich andauert, ist halt auch eine Frage. Also das ist halt auch bei jedem dann anders. Hm. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste, aber ist halt auch jemand, der bislang noch nicht so viele Verletzungen hatte.
Ich würde gerade sagen, das spielt ja dann halt auch mit rein, wie viele Vorverletzungen hast du an der Stelle halt auch schon. Ja. Das macht es dann halt auch nochmal schwieriger.
Ja, stimmt.
Ein halbes Jahr ist halt hart.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, natürlich nur erst 30, aber trotzdem, es ist schon eine krasse Nummer. Und da, aber ich glaube, er bekommt allen Support der Welt. Also man hat ja jetzt auch sogar bei Instagram gab es ja dann so ein kleines Video von der Eintracht, von der Mannschaft oder so, die ihm dann irgendwie Genesungswünsche schicken. Was ich auch mega krass fand und das müsste ich auch nochmal genauer ergründen, beziehungsweise es würde mich mal interessieren, wie das alles zustande kommt, dass der Valdez ein Schreiben, ein Fax von Real Madrid bekommt.
Ja, genau, habe ich auch gesehen. Oberkrass. Ich habe zwar nicht verstanden, was drin gestanden ist, aber.
Stand halt, die Mannschaft oder der Verein Real Madrid, insbesondere der Präsident Florentino Perez, wünschen Nelson Valdez alles Gute in Sachen Genesung und so weiter und so fort. Also irgendwie sowas in dieser Art. Finde ich halt eine mega krasse Angelegenheit. Ja? Geiler Verein, okay. Muss man schon
dafür,
mal sagen.
Dass er dann nie gespielt hat, schon verrückt, ne?
Das ist es ja. Also da muss ich entweder so gute Freunde gemacht haben oder so, ja. Ich meine, Valdez ist als fairer Gegenspieler bekannt, ne? Mhm. Es ist nie nie ein Arschloch gewesen. Das ist ja auch ein guter, sympathischer Typ und so. Weiß nicht, vielleicht hat er einfach, kennt auch die richtigen Leute oder so, aber finde ich eine schöne, nette Angelegenheit und für den Verein Real Madrid, also macht es mir schon ein bisschen sympathisch, möchte ich sagen.
Ja, das auf jeden Fall. Wie sieht es denn jetzt eigentlich dann aus mit Alternativen für Valdés? Weil verpflichtet haben wir jetzt ja keinen mehr im Sturm.
Mhm.
Finde ich.
Aber wir haben ja auf der Bank noch ein paar.
Dennis, was hältst du davon, dass jetzt keiner verpflichtet wurde?
Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich nicht schlecht, weil du erstens damit dem Cutlets wieder voll einen von Bug geknallt hättest, wenn du jetzt gesagt hättest, ja, du hast zwar jetzt das Törchen gemacht, aber mit dir können wir überhaupt nicht planen. Ich denke, dass dieser Aufschwung, den er durch das Tor bekommen hat, ich hoffe, dass es sich natürlich jetzt in weitere gute Leistungen umsetzt, aber da haben wir auf jeden Fall, denke ich, eine sehr gute Alternative von der Bank. Des Weiteren, De Meyer, wenn er wieder fit ist, als hängende Spitze ein bisschen natürlich die Mannschaft auch ein bisschen umformieren, wäre auch möglich natürlich. Bei Luca Waldschmidt, wenn er mal fit ist, muss man mal gucken, wie er sich da wieder in die Mannschaft integrieren kann. Wäre meiner Meinung nach auch eine Alternative. Und ansonsten, warum nicht dieses System auch wieder ein bisschen einfach noch variieren? Du musst ja sowieso gucken, du kannst nicht eine komplette Saison im selben Taktikfeld spielen. Du musst heute im modernen Fußball ja gewisse taktische Differenzen oder gewisse taktische Möglichkeiten haben. Und vielleicht bietet sich auch eine Ausstellung einfach mit dem Restkader an, der die Valdés-Position jetzt auch ein bisschen nicht mehr so intensiv fordert.
Mhm. Ja. Ja, Alex, du fandest das auch ganz gut, ne?
Genau, also mit den gleichen Argumenten, wie der Dennis schon gesagt hat. Ich finde es auch gut. Ich glaube, wir haben einfach genug Leute im Kader. Da sind auch genügend Leute, die das jetzt kompensieren können, auch wenn Aigner und Valdés ausfallen, uns natürlich wehtut. Aber ich seh da halt auch eine Alternative drin, dass man einen Cutlets spielen lassen kann. Der könnte auf rechts spielen, aber ich hätte vielleicht sogar noch eher Piazon mal auf rechts ausprobiert. Mhm. Und den Cutlets wie gewohnt auf links gesetzt, weil da hat er in der Vergangenheit schon das ein oder andere Spiel gemacht, da hat er auch nicht schlecht gespielt und vielleicht tut sich Piazon auf der rechten Seite auch ein bisschen leichter.
Ja, also der kann ja beides, insofern warum nicht mal probieren. Ja, ne?
Also ja, ich vor allen Dingen, er ist ja auch ein Linksfuß, das heißt, wenn er über rechts kommt, kann er ja auch dann wieder in die Mitte ziehen und vielleicht auch mal mit links den Abschluss suchen, so ein bisschen à la Robben. Mhm. Ja, also würde ich einfach mal probieren.
Ja, aber ich finde es auch, ehrlich gesagt, finde ich es auch ganz schnuckelig, dass mal keiner verpflichtet wurde, so absolut last-minute-mäßig. Denn am Ende des Tages ist es ja wirklich so, guckt ja mal die Verpflichtungen an, die wir so kurz vor Schluss getätigt haben. Die haben uns in der Regel nicht so wirklich weitergebracht. Also ich meine, es gibt, man kann es nicht pauschalisieren, es gab auch immer ein paar, die dann wirklich doch noch eingeschlagen sind. Aber so, was am letzten Tag kam, da war auch nicht immer das Gelbe vom Ei dabei.
Was hätte denn Robbie Cruz kosten sollen an sich? Hat das jemand mitbekommen? Was
ja, soll das? Oh, nee, der wäre ja auch nur ausgeliehen gewesen. Hättest du wahrscheinlich nur ausgeliehen. Ne? Ich glaube, aber wenn du ihn gekauft hättest, ist er schon um die 2,5 und das ist dann auch schon wieder so ein Ding. Ne? Dann kaufst du einen Spieler kurz vor Schluss und obwohl davor, das wäre zu krass gewesen. Ich glaube, eine Leihe wäre wahrscheinlich das realistischere gewesen.
Okay. Ich würde gerade sagen, du wirst da ja kein Risiko eingehen, weil das, was du an Spielern dann zur Auswahl hast, das ist ja keine vernünftige Auswahl, die du über ein paar Wochen hin machst. Du hast ja keine Vorgespräche mit dem Spieler, das muss ja alles so schnell gehen.
Hast du völlig recht,
dann da einzugehen, irgendwie Spieler kaufen und du weißt nachher gar nicht, ob er überhaupt in dein System so richtig reinpasst.
Ja, ich glaube, die FR hat auch nochmal einen anderen Namen in Verbindung gebracht mit der Eintracht. Ich habe den jetzt wieder vergessen. Aber ja, die haben ihre Fühler bestimmt schon irgendwo mal ausgeschnitten. Ich glaube auch, dass Hübner schon überall mal reingeschnuppert hat. Also ich glaube schon, dass er einen ganz guten Überblick gegenwärtig hat.
Ja, das ist auf jeden Fall.
Wie du gesagt hast, es gab ja jetzt keine konkreten Verhandlungen oder so. Und ich finde es okay so, das ist ein Vertrauensbeweis, in einer gewissen Weise auch ein Vertrauensvorschuss. Das müssen die Spieler halt jetzt zurückzahlen. Aber ich denke, du hast eine ganz gute Einigkeit im Team. Ich glaube, die kommen alle auch einigermaßen gut miteinander klar. Vielleicht hängt es auch mit dieser Causa Schaf zusammen, dass der ja auch wirklich darauf großen Wert legt. Und das müssen sie halt jetzt zurückzahlen. Aber wie gesagt, wir haben ordentlich Spieler. Dennis hat einen ganz guten Punkt angesprochen. Wer weiß, wie es mal läuft. Mit dem Waldschmidt, der war dummerweise die ganze Zeit verletzt, aber das ist ja auch ein Spieler, den muss man nicht komplett außen vor lassen. Vielleicht kann der sich auch
irgendwann anbieten. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der hat nicht umsonst in der A-Jugend unglaublich gut getroffen und war bei anderen Vereinen begehrt. Also da gibt es noch Möglichkeiten. Und ich habe mich jetzt mal ein bisschen umgeschaut. Am Ende des Tages, wenn es nicht klappt in den nächsten 2 Wochen oder in den nächsten 4 Wochen oder so, du merkst, okay, mir fehlt halt wirklich ein Spieler, kannst du auch noch mal auf dem Arbeitslosenmarkt nachschauen. Denn auch dort gibt es immer noch ein paar vertragslose Spiele, die vielleicht noch irgendwie relevant werden könnten. Aber das da später mal.
Auf jeden Fall, ja.
Also viel, viel enttäuschter war ich von der anderen Verpflichtung, die wir tatsächlich noch getätigt haben, mit Slobodan Medojevic.
Ja, das fandst du nicht gut?
Nee, fand ich nicht gut. Hat mich auch total überrascht, zumal wir hatten die Woche vorher, glaube ich, sogar noch drüber gesprochen, wo ich auch gesagt habe, yo, defensives Mittelfeld ist Handlungsbedarf, da brauchen wir noch was. Kurz vorm Podcast kam auch noch ein Interview mit dem Schaf, wo er auch irgendwie gesagt hat, ja, ihm wird vielleicht noch ein bisschen Geschwindigkeit einfach im Spiel fehlen, Schnelligkeit und da auch das Spiel nach vorne nochmal zu beschleunigen. Und dann hatte ich halt auch echt mit was anderem gerechnet als mit Medojevic. Also das ist halt für mich Spielerkategorie Russ.
Ja, aber an sich, klar, er kommt nicht ran an Schwegler oder an Rode, das finde ich auch, das stimmt schon, aber im Vergleich zu einem Lanik, muss ich sagen, ist es doch eine erhebliche Verbesserung.
Also von der Qualität mal mag ich gar nicht so darüber urteilen, also für mich ist es einfach der falsche Spielertypus.
Okay.
Und vom Spielertypus steckt der einfach in der Schublade mit Russ und Lanik, vom Spielertyp, von der Qualität her, wird er deutlich über einem Lanik liegen. Das ist sowieso nicht so mein Friend. Komme ich nicht so mit klar.
Mein Friend. Ist das jetzt eine doppelte Beleidigung?
Nee, wobei der Friend wäre ja tatsächlich mein Friend gewesen. Also ja. Da hatte ich ja immer noch die Theorien, dass der mit irgendwelchen Ehefrauen geschlafen hat.
Ja, ja, ist glücklich. Ja.
Der muss irgendwas ausgefressen haben. Ja, aber das ist halt einfach niemand, der für Geschwindigkeit im Spielaufbau sorgt, der Schnelligkeit ins Spiel reinbringt, sondern das ist halt jemand, den du neben den Hasebe bestellst und der hinten für Absicherung sorgt.
Ja, ich habe ehrlich gesagt bewusst zu wenig Spiele gesehen, um ihn mal richtig beurteilen zu können. Ich glaube, es ist ein ganz guter Typ, also so vom Charakterlichen her, glaube ich, passt er ganz gut in dieses Konstrukt. Ich habe die Spiele, die ich gesehen habe, ich glaube, da ist er auch irgendwann mal mit Rot vom Platz geflogen, ja, also da habe ich dann auch gedacht, oh, okay, das könnte schon so ein potenzieller Raubein sein. Aber er ist 23, wir haben ihn für nur 1,5 Millionen bekommen, das muss man auch mal sagen, sein Marktwert liegt ja deutlich höher. Ich denke, da ist noch Potenzial da, aber er muss halt auch mal zeigen, dass er muss nicht so genauso gut sein wie Rode, das würden wir uns alle wünschen, aber das ist halt ein Ding der Unmöglichkeit, du hast halt nicht immer so ein Glück, aber dass er irgendwo halt sich weit über dem Lanik halt ansiedelt, er hat aber natürlich auch das Selbstverständnis und das ist halt auch so ein Ding, der kommt hierher, weil er sagt, er will hier öfter spielen, also er rechnet sich hier mehr Chancen aus, trotz der Tatsache, dass es auch eine gewisse Konkurrenz gibt, also ein Johannes Flum ist auch noch da, ne?
Stimmt,
und, ja. Ja, und er rechnet sich hier aber mehr Möglichkeiten aus und will Nationalmannschaft spielen. Und für Serbien, das ist jetzt auch kein Staat hier, das sind nicht die Färöer Inseln, das ist jetzt auch nicht der Vatikanstaat, ja, wo du halt mal, gut, Vatikan spielt sogar keinen Fußball, also San Marino oder so. Ja, also wo du einfach nominiert wirst, nur weil du in der Bundesliga bist, sondern du musst auch mal Leistung zeigen. Und da wird es halt im doppelten Maße gefordert. Also ich bin gespannt. Ich war auch ursprünglich, genauso wie die Alex, habe ich gedacht, ach super, weißt du, jetzt holst du so einen, der jetzt so ein bisschen so ein Typ Raubein ist, also den ich irgendwie zumindest in diese Kategorie schiebe. Und ich hätte mir ja ganz gerne einen technisch versierten Spieler gewünscht, einen hochwertig versierten Spieler, der auch über die Qualität verfügt, Bälle zu spielen, gute Pässe zu spielen. Das habe ich von Medojevic halt noch nicht so gesehen. Aber er kann mich gerne von einem Gegenteil überzeugen. Vom Gegenteil.
Sehe ich genauso auf jeden Fall. Aber er muss ja auch mega motiviert sein, für die Eintracht zu spielen. Denn ich will nicht wissen, auf wie viel Gehalt er bei uns verzichten muss im Vergleich zu Wolfsburg. Und da scheint er auch was Großes vorzuhaben. Also zumindest scheint er den ja, den Ehrgeiz zu haben, bei uns auf jeden Fall sich auch in die Startelf drücken zu wollen, weil ansonsten macht es keinen Sinn, auf ja, wahrscheinlich die Hälfte vom Gehalt zu verzichten.
Ja, vielleicht war das auch einfach so ein Goodwill-Deal jetzt, weil er den gleichen Berater hat wie Sebastian Rode, dass der einfach gesagt hat, naja, wir haben am Rode-Deal nichts verdient, dann gebe ich der Eintracht mal einen anderen Spieler.
Ach so, okay.
So eine Kompensationsnummer.
Ja, ja, gut, man weiß es nicht, ja.
Im Endeffekt, was ihr alles anspricht, das ist halt auch so ein Punkt, ne? Also hier die ganze, der ganze Beraterklüngel, die ganze Klüngelei, was da so passiert, ne? Ich habe mir letzte Zeit mal ein bisschen genau angeguckt, was mit der Kedira-Sache da, der wollte ja eigentlich auch mal wechseln, wieder, ich schweife wieder ab, aber da ist auch viel Schmuh passiert, ja, was die da immer machen. Wir wissen nicht, was da genau hinter den Kulissen ist, aber ich denke, dass die Eintracht jetzt nur mal 1,5 Millionen bezahlt hat, das war okay. Und ich bin jetzt mal gespannt, was der Medojevic, ich denke auch, dass er zumindest definitiv nicht mehr verdienen wird als bei Wolfsburg. Der kam ja auch noch aus der Zeit von Magath, ne? Als der hat, Magath hat ihn ja geholt, ne? Das vergisst man ja, dass Magath ja. Also in den Wirren der Zeit Magath ist er ja gekommen, hat sich aber auch einigermaßen ordentlich präsentiert unter Hacking. Und ich denke, er wird den Kampf aufnehmen um die Position. Es ist ja nicht so, als würde es da gar keine Konkurrenz geben. Ich bin gespannt, ob er sich durchsetzt. Gegen Lanek gehe ich schon von aus, wobei Totgesagte leben länger. Lanek hat nicht umsonst auch im letzten Jahr relativ viele Spiele für die Eintracht gemacht, werden wir mal sehen. Und war ja auch jetzt vor der Saison, habe ich auch gedacht, der Spiel war ja auch beim Pokalspiel, hat er ja auch gespielt. Aber gut, müssen wir mal abwarten. Aber ja, ach, vorsichtiger Optimismus macht sich breit bei mir.
Sehr gut.
Ich habe gerade mal geguckt, der Berater hat ja hier irgendwie die halbe Eintracht unter Vertrag.
Ja, das pro Profil, ne? Ja, ja, wir haben auch andere gute Spieler. Also in Kevin Volland hätten sie auch mal zur Eintracht schubbeln können, ne? Das will ich nichts sagen, aber naja, aber das stimmt schon, ja. Wer weiß. Oh, der Alex ist weg.
Wir haben Verluste zu beklagen, ja. Jetzt sind wir bei Verletzungen und geht uns noch eine verloren.
Eieiei, die Alex trinkt es auch schwer mit der letzten
da
Zeit.
Da ist er wieder, oder?
Ja, wir wählen an.
Ah ja.
Ah, jetzt ja. Die Quotenfrau ist wieder da.
Jawohl.
Jawohl, ja.
Ah. Und wieder weg, oder?
Und wieder weg, ja.
Vielleicht war
das Quotenfrau nicht gut genug.
Du musst die Frau ein bisschen hofieren.
Nicht zu sehr, ja.
Wie das immer klingt, ne? Schlägt uns mit im Wissen einfach locker in die Tasche und wir tun so.
Ja, wir haben ja hier sowieso nichts zu sagen, also. Gut, was haben wir denn sonst noch so auf der Liste? Verletzungen waren wir, glaube ich, durch. Als nächstes im großen Spielekalender steht an ein Testspiel, was, wenn ich mich nicht ganz vertue, morgen, glaube ich, stattfindet, oder?
Jawohl, gegen FSV, genau.
Grandios, genau. Das Traditionsspiel gegen den FSV, was jetzt traditionell zum zweiten Mal stattfindet.
Ich glaube schon sogar zum dritten Mal.
Ja, jedenfalls noch nicht allzu oft. Also,
Ja, naja, gut. Man versucht halt so eine Tradition zu etablieren. Ich finde es eigentlich auch mal ganz nett. Ja, ich meine, warte mal ganz kurz. Ich finde es ganz nett, auch insofern, dass jetzt auch die Trainer, die kennen sich ja ganz gut. Ich habe jetzt heute ein Interview in der FAZ gelesen über Müllmann, über Scharf, so ein Interview mit beiden und die haben ja auch beide mal bei Werder, glaube ich, gespielt und kennen sich ja ganz gut und wollen auch den Kontakt mit den Vereinen ein bisschen intensivieren. Was ich rausgehört habe, was ich eigentlich am interessantesten von dem ganzen Interview fand, war die Tatsache, dass Scharf meint, also wenn es irgendein FSV-Spieler mal dann schafft in die erste Liga, dann sollte man sich auch freuen für als FSV, wenn er dann zur Eintracht wechselt und das nicht negativ sehen. Und dann gleichzeitig wurde auch so, ich will es mal sagen, vorsichtig in Aussicht gestellt, dass auch in personaler Hinsicht vielleicht mal was getan werden würde. Das ist das, was wir schon immer wieder ansprechen, dass vielleicht auch mal die Eintracht sagt, hier, wisst ihr was, wir haben jetzt einen Spieler, der kann sich noch nicht direkt für uns empfehlen, der ist jetzt nur bei uns in einem erweiterten Kader, wie wäre es mit einer halbjährigen Leihe oder mit einem Jahr Leihe zum FSV.
Da gibt's ja auch einige Spieler.
Ja, es gibt doch einige Spieler, ne? Also ich meine, überleg dir das mal. Du hast bei der Eintracht, ich meine jetzt, ich bin, also deswegen, ich kann das so schwer beurteilen, wie der Leistungsstand von so Leuten wie Kinzombi ist, ob die es auch in der Praxis, auch in der zweiten Liga überhaupt packen würden, ne? Aber du hast wirklich einige Spieler, Kittel könnte man ja auch immer wieder nennen,
da ist besser, er spielt irgendwo bei zweiten Liga, jetzt bei der beim FSV, als dass er gar nicht spielt, weißt
du? Ja, das stimmt, ja. Das merkst du auch, dass du dann jemanden auch einfach für ein Apfel und ein Ei vergibst, wie den Bacalords. Der ist doch, glaube ich, auch, oder? Haben wir den nur verliehen?
Damals. Nee, der ist verkauft.
Jetzt, der ist verkauft. Hättest du auch normalerweise sagen können, komm, dem gebe ich jetzt nochmal ein bisschen Zeit beim FSV, sich zu entwickeln. Finde ich nämlich auch kein schlechter eigentlich, aber gut, das ist ja jetzt wieder eine andere Geschichte.
Nee, da hast du aber recht. Du hättest auch gleich jetzt über den FSV lösen können. Okay, Paderborn war anscheinend wirklich sehr, sehr interessiert, haben ihn ja jetzt auch super eingebunden, sodass er jetzt auch in der Bundesliga spielt. Ich meine, muss man mal sagen, Respekt dafür, ja. Aber es ist halt wirklich so Spieler, die du nicht auch, du willst ja nicht immer aus ihrem Umfeld reißen, gerade auch Jüngere. Wenn jetzt zum Beispiel Joel Gereski wirklich eine gute Einstellung an den Tag legt und super trainiert, aber halt bei der Eintracht so nicht ankommt, dann kannst du sagen, hier halbes Jahr oder ein Jahr FSV, ist doch logisch, da muss er noch nicht mal seinen Wohnsitz wechseln, genauso ja. auch ein Kittel.
Ja, stimmt. Auch hättest du es natürlich beim Kampf oder sowas machen können oder versuchen können, den noch zu halten.
Kämpf, ey, was ein Thema, ne? Auch so ein Ding.
Ja. Leider, ja.
Ja, ja, ich meine, guck mal, du musst mal überlegen, Kämpf spielt jetzt Bundesliga und auch regelmäßig.
So ist es.
Ist ja Alex wieder da?
Ich denke.
Ja, okay.
Ja. Wir sind jetzt beim Thema FSV, Alex.
Testspiel okay. Morgen.
Mhm. Ja, genau. Ja, und ich bin mal gespannt. Ich denke mal, morgen wird ordentlich durchgewurschtelt. Also da wird ordentlich durchgemischt. Da werden wir nicht die ersten Mannschaften sehen. Vielleicht noch eher beim FSV als bei der Eintracht. Aber finde ich auch gut. So Testspiele muss man auch immer Leuten die Chance geben, die halt nicht so oft spielen. Wer weiß, Kittel ist ja noch nicht wieder fit, ne? Der trainiert auch wieder mit der Mannschaft, ne?
Nee. Also der ist noch im Reha-Training zusammen mit Luca Waldschmidt und Stefan Aigner. Also haben zwar auch wieder Ballübungen mit eingebaut, aber ja. Also
noch nicht Mannschaftstraining, ne?
Genau.
Ja.
Ja, schade. Ja, also Kittel würde ich ja schon mal ganz gern mal wieder sehen, ne? Das würde mich ja schon freuen. Fand's ja damals
gut, dass
wir den Vertrag verlängert haben und so. Na, müssen wir mal sehen. Also auch gerade so ein Waldschmidt, eigentlich weißt du, wäre Waldschmidt fit, wäre das ein optimales Spiel für ihn, um sich mal ein bisschen zu zeigen. Ne? Das sind halt so Dinge. Gut, aber ich denke, so ein Gereski werden wir sehen, so ein Kinzombi vielleicht auch. Und naja, so ein Personalie, über die wir in der letzten Zeit gar nicht gesprochen haben. Okay, ich weiß jetzt, beim letzten Podcast war ich ja nicht dabei. Aber Jan Rosenthal, ich denke, wenn du ein Spiel für ihn findest, dann wäre es das Spiel gegen FSV, ne?
Also ganz ehrlich, der hat im Spiel gegen Waldorf schon nichts gebracht.
Ja,
das stimmt allerdings, ja.
Also selbst da haben wir schon an der Linie gestanden und uns gedacht, so, hey, wo ist denn der? Was ist denn los?
Also Jan Rosenthal hat eine sehr erstaunliche negative Entwicklung hinter sich gebracht. Ne? Das muss man echt mal sagen. Er war ja kurz vor einem Wechsel zu Nürnberg anscheinend, was man so gehört hat. So kurz vor Schluss des Transferfensters gab es da ja Gerüchte, dass er nochmal hinwechselt. Das wäre auch gar nicht so verkehrt gewesen. Ambitionierter Zweitligist, besser als nix. Das ist irgendwie, hat irgendwie nicht geklappt. Bruno Hübner hat ja auch gemeint, dass auch in Rosenthal nicht mehr wechselt. Ja. So groß wäre der Kader ja nicht. Okay, das kann man sehen, wie man will, aber es sieht nicht so aus, als hätte er großartige Chancen auf den Einsatz bei der Eintracht.
Er stand ja zum Schluss auch gar nicht mehr auf der Transferliste vom DFB oder die der DFB veröffentlicht hat. Ja. Von daher war eigentlich klar, dass er nicht mehr wechseln wird. Bei
kann
der
ich
Eintracht
aber auch nicht verstehen, ja.
Rechne ich ihm überhaupt keine Chancen aus.
Ich auch nicht.
So wie er sich jetzt in der letzten Zeit präsentiert hat. Von daher ein ambitionierter Zweitligist, wie der Marvin gesagt hätte, wäre die beste Lösung gewesen.
Ja.
Schade.
Schade, ja.
Ja, da hätte er nochmal einen Neuanfang starten können. Ne? Also hier ist jetzt auch einfach viel zu viel verbrannt. Also der Weg, den er hier jetzt zurücklegen muss, um sich ranzukämpfen und das Ganze halt ohne Spielpraxis, der ist viel zu groß.
Ja. Aber Dennis, ne, du hast es auch immer gesehen. Wenn der Rosenthal mal gespielt hat, sah das selten wirklich gut aus. Ne?
Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, vielleicht ein gutes Spiel von Rosenthal im Eintracht-Trikot gesehen und das muss wirklich sehr, sehr am Anfang seines Wechsels gewesen sein von Freiburg. Ich habe noch gedacht, na, vielleicht gar nicht so schlecht, aber im Endeffekt, was danach dann kam, das war ja, muss man wirklich so sagen, nur noch Grütze. Also auch so verunsichert und er gilt ja als der Stratege, der jedes Spiel analysiert und sich nochmal Gedanken macht, das sollte am besten lassen und sollte man normal Fußball spielen und nicht da irgendwie jeden Ball nochmal zu analysieren, das bringt ja nichts. Max, er tut sich ja anscheinend selbst keinen Gefallen.
Ja.
Also ich bin auch kein Freund von eben Rosenthal, muss ich wirklich sagen.
Das ist echt krass, ne? Wenn du überlegst, Ich glaube, ich war auch einer derjenigen, der gesagt hat, oh, jetzt sichere Bank, Rosenthal, ablösefrei, da machst du nichts verkehrt. Ne?
So ist es, ja.
So, bumm, und was ist es? Ne? Und dann im Endeffekt war es Flum der bessere der beiden. Wobei, Flum muss ich jetzt auch mal wieder herantasten. Ne? Also das ist auch so eine Sache.
Ich mein, genau, also der ist sehr, sehr weit weg von der Stammelf gerückt. Und er war auch eigentlich letztes Jahr nicht wirklich Stammspieler. Den Platz hat er sich da auch so ein bisschen erarbeitet. Dadurch, dass halt Rode und Schwegler fast dauerverletzt waren. Aber immer sobald einer von beiden zurückgekommen ist, ist er wieder raus gewesen. Ne?
Ja, aber er war zumindest näher dran.
Ja.
Ist er denn verletzt gewesen jetzt? Warum hat er denn? Oder ist er einfach gar nicht ist er denn im Kader gewesen? Ich habe das gar nicht jetzt verfolgt.
Er war die letzten Male immer im Kader. Ja. Aber du sprichst schon an. War schon ein Problem, dass er halt auch wirklich verletzt gefehlt hat. Ne? In der letzten Saison war er ja, ich glaube, der war ja am Ende der letzten Saison, begann das ja mit der Verletzung und das hat sich ja jetzt auch durch den Sommer gezogen. Deswegen konnte er auch keine hundertprozentige Vorbereitung mitmachen. Und das ist halt auch so ein Ding. Bei Schaf legt er halt auch Wert drauf und beziehungsweise da holst du die Bonuspunkte rein und wenn es halt nicht funktioniert, bist du halt da erstmal außen vor.
Das ist ja auch das Problem für den Meier. Ne? Also ja. Solange der nicht 100% fit ist, wird er auch nur höchstens Kurzeinsätze bekommen.
Gehe ich auch von aus. Das ist sowieso dann der nächste Punkt. Aber ich denke, da habt ihr beim letzten Podcast schon mal drüber gesprochen wahrscheinlich, ne?
Ein wenig.
Ja, deswegen. Aber da müssen wir mal schauen. Also das ist so ein Ding. Ich denke aber wirklich, die Chancen bei Flum sind auch besser. Er ist auch ein positiver Typ. Der ist ja eben auch noch einigermaßen in der Mannschaft ordentlich drin. Aber bei dem anderen ehemaligen Freiburger Rosenthal, ich denke, der wird da keinen Land mehr sehen. Ne? Nee,
das Thema ist aber, durch, glaube ich.
Ja, naja, gut. Aber schauen wir mal, was beim MSV so passiert. Wird ein lockerer Kick, denke ich mal. Und naja.
Wann fängt das denn an morgen? Wann ist denn da Anpfiff?
Ah, nagel mich nicht fest. Huhua. Ich sag mal 18:30
Uhr. Okay, dann gucken wir einfach nochmal.
du hast recht nicht, Dennis. Das
ist recht nicht, genau. Ja, 18:30
Uhr. Okay, danke.
Nun denn.
Nächster Punkt.
Nächstes Spiel, dann im Plan wäre dann das nächste Pflichtspiel am kommenden Sonntag. Das
erste Sonntagsspiel. Diese Sonntagskacke, was soll das denn schon wieder? Wir spielen doch gar nicht international. Nein, jetzt mal ohne Scheiß. Wir sind doch echt nicht mehr international aktiv. Ne? Das bedauere ich sehr. Aber warum setzt denn dieser scheiß DFB uns schon wieder sonntags dahin? Also sonntags irgendwie ins Stadion zu gehen, ist schon schwierig. Ich meine,
um 15:30 Uhr, also das 17:30 ja. Spiel sonntags lasse ich mir zu Hause noch gefallen. Wo es mir aber extrem auf den Sack geht, ist Hamburg. Ich habe eigentlich zum Geburtstag von meiner Clique hier geschenkt bekommen, Auswärtsfahrt nach Hamburg, inklusive Übernachtung, Spiel gucken, wäre eine Top-Sache gewesen. Und wo legen die Arschlöcher das Spiel hin? Sonntagabend 17:30 Uhr. Obergeil. Also es hätte überall angesetzt sein können.
Ja.
Wir hätten sogar noch Sonntag 15:30 Uhr genommen. Aber wenn am Sonntag einfach um 17:30 ein Spiel ist, nimmst du entweder Montag Urlaub oder es ist halt vorbei.
Ja. Aber das kann ich auch nicht verstehen. Warum spielen wir denn so oft sonntags? Wir sind nicht international aktiv. Es gibt keine rationale Begründung, warum wir so oft diesen Arschlochplatz ausgelost bekommen. Also mich nervt das. Mich nervt es auch tierisch. Da würde ich lieber 10-mal freitags spielen als 2-3-mal sonntags. Das ist einfach für den Arsch. Also ich
spiele Augsburg nicht international, ich weiß gerade gar nicht.
Nee, auch nicht. Die
haben zum einen Platz verpasst.
Okay.
Ja. Deswegen ist ja Mainz ist ja rausgeflogen. Ne?
Was ah,
ist,
stimmt.
Hat sich ja mega gelohnt, dass Mainz weiter.
Europa kennt euch keine Sau.
Ja,
das passt da sehr gut.
Ach, apropos saugeile Aktion, das sollten wir vielleicht nochmal kurz erwähnen, oder?
Ja, jetzt haben wir quasi eingeleitet, Frau Alex, erklären Sie.
Es haben ein paar Fans eine Aktion gestartet beim letzten Bundesliga-Heimspiel von Mainz 05, haben einen Flieger gechartert, hinten ein Transparent drauf raushängen lassen, auf dem in riesengroßen Buchstaben in Europa kennt euch keine Sau, mit einem Adler hinten dran. Alles top, damit sind sie über eine Stunde über Mainz-Wiesbaden gekreist und dann zur Anstoßzeit einmal schön übers Mainzer Stadion geflogen.
Sehr
also cool. Echt eine geile Aktion, finde ich super.
Ja. Ich finde es auch, ich muss echt sagen, ich finde es mega lustig. Und gab ja dann auch wieder schon kritische Stimmen oder so. Ja, so immer diese Verhöhnung und so. Weißt du, das ist ehrlich gesagt, natürlich ist es Rivalität und natürlich ist es halt auch mal den Gegner veräppeln. Aber weißt du, das ist auf eine neckische Art und Weise und das macht man auch mal. Aber weißt du, wenn dann immer wieder kritisiert wird, dass die Leute sich boxen oder sonst irgendwas, das ist eine nicht gewalttätige Art. Ich finde es kreativ und ich finde es cool.
Finde ich auch. Klar, also ich glaube, das sind ja auch die richtigen Argumente dafür. Da steckt Kreativität dahinter. Ja. Da haben sich Leute Gedanken gemacht, das alles zu organisieren. Das ist eine Top-Sache. Ich würde mich sogar fast freuen, wenn Mainz es mal schaffen würde, uns nach all den Sachen, die wir jetzt gegen die organisiert haben, auch irgendwas mal zurückgeben würde. Also ja, da kommt ja einfach gar nichts. Ne? Also letztes Jahr hatten sie ja irgendwie in die Choreo das ein oder andere noch eingeschmuggelt, also die Eintracht-Fans bei Mainz spielen. Dann so ein Flugzeug mit so einem Banner hat es schon mal gegeben. Damals, als Mainz abgestiegen ist, gab es auch ein Flugzeug mit einem Banner, da stand irgendwas drauf mit und jetzt ab zur Kur nach Wiesbaden. Also von uns kommt halt immer ein bisschen was, die Mainzer.
Da scheint einer gute Kontakte zu diesem Flugzeug-Tibi zu haben, oder?
Ich glaube auch, ja. Die haben sie wahrscheinlich alle zusammen Lotto gespielt und haben sich dann so ein Ding dann organisiert.
Sehr gut.
Übrigens genau. Halt auch eine geile Sache, ihr habt ja bestimmt auch schon letzte Woche
ja, aber letzte Woche schon mal angesprochen.
Finde ich auch ganz nett, ja. Also das macht einfach den Charme aus der Eintracht-Fans und das muss man auch mal echt positiv erwähnen. Es gibt so viele negative Dinge, die immer ausgeschlachtet werden, da kann man die positiv kreativen Dinge halt auch mal erwähnen. Und finde ich klasse, ob das jetzt wirklich was wird, ist die andere Sache. Aber halt gerade auch das mit dem Banner, ja, kann man nehmen, wie man will. Aber sowas, das ist noch Bundesliga. Das ist ganz ehrlich, in diesem Geschäft, durchkonstruierten, fast kühlen Geschäft des Bundesliga-Kommerz, ist das noch das, was das fast Regionale, was da mal ausbricht, was irgendwo menschlich ist, wo du sagst, okay, da sind noch Fans und keine Konsumenten. Und das finde ich geil.
Sehr gut, ja. Genau. Schön gesagt, ja.
Genau, aber wir waren eigentlich bei dem Thema Augsburg Sonntag 15:30 Uhr.
Ja, um
mal den Finger in die Wunde zu legen.
Ja, ich bin.
Hat jemand schon mal gesagt, dass das eine beschissene Uhrzeit ist?
Ja, genau, darüber sollten wir ein bisschen diskutieren.
Aber um jetzt mal nicht wieder die Uhrzeit anzubringen, da könnte ich mich noch 5 Tage drüber aufregen, das werde ich auch noch tun, ja. Ja, es ist, guck mal, es ist auch, also ehrlich gesagt, so 15:30 Uhr ist halt auch scheiße, ne? Ist noch hell. Es ist Sonntag und du, weißt du, wenn es am wenigsten dunkel wäre, könntest du sagen, okay, 17:30 Uhr, okay, Zeit für einen Apfelwein. Aber 15:30 Uhr, du, dann hast du immer noch das schlechte Gewissen, oh scheiße, Montag muss ich wieder raus und so, weil, ach, ist schwierig, aber der Gegner ist einer, der ist momentan machbar.
Augsburg ist der einzige Club, der bislang noch keinen Punkt geholt hat.
Du Fuchs, hast du ganz akribisch die Tabelle dir angeguckt und hast gemerkt, 0 Punkte.
Gut, ja, also dran, wenn ich was erkennen Abgänge kann, dann sind es Nullen. Haben,
ne? Ja, Dennis, Abgänge, ne? Viele, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also da sind ja die prominentesten Namen mit Hahn und Co.
Ja, genau, Hahn, gerade Hahn, ne? Der einer der Angriffsmotoren war, ne?
Ja. Und das zu verarbeiten, denke ich, da ist noch, das ist fast schlimmer als unter Adlerlass und der war ja mehr als heftig.
Adlerlass.
Ein Wort des Podcasts.
Der war echt schlecht.
Der war aber wirklich jetzt auf Lanz-Niveau.
Ja. Ich lade auch gleich den Wolfgang Kubicki ein, dann geht's weiter. Mega. I'm on a roll, baby. Sorry, vergiss das. Oh meine Güte, kann mal jemand hier weitermachen? Nein, ihr habt schon recht. Und dann musst du auch überlegen, Augsburg, dann ist auch der defensive Mittelfeldspieler Vogt zum FC Köln gegangen. Das muss auch irgendwo auch ein Schlag ins Gesicht sein, dass ein anderer zu einem Aufsteiger wechselt. Ne? Du selbst irgendwie fast Europacup und er wechselt zum Aufsteiger. Also da sind schon viele wirklich weggegangen. Ein Mölders spielt gegenwärtig auch nicht so wirklich eine Rolle, ne?
Nee.
Der wäre ja auch wieder fast zurückgewechselt oder Nürnberg war ja auch im Gespräch. Also da läuft es noch nicht so hundertprozentig zusammen. Wobei, natürlich haben sie schon ein paar interessante Leute verpflichtet. Auch so ein Sean Parker finde ich gar nicht so verkehrt. Aber hat natürlich auch schwere Gegner. Dortmund ist halt auch nichts zu tun. So ist jetzt auch keine Thekentruppe, ja, wenn die nach Augsburg kommen. Aber ich würde mal sagen, zumindest ein Punkt zu Hause ist möglich. Man könnte auch mal leger auf den Dreier zielen.
Das stimmt, Marvin, aber da muss man sagen, gerade das Spiel gegen Dortmund, fand ich, war eher was, wo wir sagen müssen, oh, Achtung, ich glaube, die hatten noch in den letzten 10 Minuten 2 Tore gemacht noch. Ja. Und also da merkst du, das Potenzial scheint in der Mannschaft schon irgendwie drin zu sein. Es fehlen noch die Automatismen, es fehlt das Einstudierte. Und dementsprechend denke ich, dass die da in der Hinsicht noch ein bisschen Probleme haben und hoffentlich auch nächste Woche Sonntag noch gegen uns.
Ja, ja, aber das Ding ist ja, es ist ja nicht so, dass wir problemfrei sind, ne? Und dass wir einfach eine fertig, fest eingespielte Mannschaft sind.
So ist es. So
und jetzt darauf warten, dass die uneingespielten Augsburger kommen. Wir haben ja mit den gleichen Problemen zu kämpfen. Und ich glaube einfach, das wird ein weiterer Beweis dafür sein, wo wir aktuell stehen. Mhm. Weil das halt einfach ein Gegner ist, den ich absolut auf Augenhöhe sehe. Ich glaube, dass die letztes Jahr einfach ein bisschen über ihren Leistungen abgeschnitten haben. Dafür haben wir vielleicht ein bisschen unter unseren Leistungen abgeschnitten. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn sie viele Abgänge hatten, sie haben sich auch, du hast eben schon Parker angesprochen, sie haben sich ganz gut verstärkt. Ich glaube, das ist mit uns dieses Jahr einfach ein Gegner im Kampf um die Plätze 10, 11, 12.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du darfst nicht vergessen, die haben mit Tim Marwatsch einen Spieler verpflichtet hier von PSV Eindhoven. Da ist gerade nicht wieder gesagt, PSV Eindhoven, habe ich ausgesprochen. Was ist mit mir los? Ich trinke Wasser. Nee, also ist ohne Spaß. Ne, aber so aus Eindhoven, das ist kein schlechter Spieler. Ja, ich meine, ich glaube, der hat auch ein paar Euronen gekostet. Und dann hier, der Typ, Linksverteidiger, der Herr Baba, der damals der von Fürth kam, macht noch 2 Tore für Fürth und wechselt dann in die erste Liga. Das ist ein richtig ordentlicher Linksverteidiger. Also die haben schon gut sich auch verstärkt, haben genau gewusst, wo die Probleme halt liegen und dass sie halt jetzt unten in der Tabelle angesiedelt sind. Nach 2 Spielen ist es jetzt auch nicht so wirklich eine großartig zu bewerten. Also da ist Potenzial da und wir müssen sehen, dass wir da mindestens mal 1 Punkt holen. Aber es wird definitiv schwer und wie die Alex es richtig sagt, das kann sein, dass wir am Ende der Saison in der Tabelle einigermaßen neben denen stehen.
Ja.
Und solange es nicht die Abstiegsplätze sind, ist mir das auch recht. Ja.
Ist das okay, ja.
Aber ich habe halt echt mega gar keinen Bock, dass der Hallin Altintop gegen uns ein Tor schießt.
Ja. Nee, auf den habe ich auch wenig Bock. Aber ich glaube, das ist auch einfach nicht zu erwarten. Der ist ja jetzt nicht zum Superspieler geworden, nur weil er jetzt auf einmal für Augsburg spielt.
Ja, der hat aber richtig gute Spiele für Augsburg gemacht.
Aber in der Hinrunde jetzt nicht mehr. Also die letzten 2 Spiele war er, glaube ich, auf der Bank und kam dann, wenn überhaupt, mal eingewechselt. Aber du hast recht, Marvin, Rückrunde letzte Saison war wirklich stark.
Ja, ich habe da so ein bisschen Angst. So. Also gegen der
Dortmund stand da wohl in der Startelf.
Ja, stimmt, gegen Dortmund, ja. Naja, ehrlich, also der. Okay. Ja, ja. Aber da war er auch eher unauffällig. Also insofern, wie gesagt. Halil, alles gut, schön, dass du da warst, aber jetzt gegen die Eintracht musst du jetzt nicht wirklich treffen. Hätte ich so ein bisschen emotionale Probleme damit. Ja, aber
wie auch immer. Das käme noch erschwerend hinzu, ja.
Also, hier Augsburger, ne, wenn ihr zuhört, ihr müsst alle nicht gegen die Eintracht treffen. Ne? Ihr könnt eine Woche nochmal aussetzen und dann irgendwie gegen die anderen Gegner treffen, aber die Eintracht muss ja selber erstmal sehen, dass sie mal Tore schießt. Ne? Ja, müssen wir mal schauen. Aber die haben ja auch keinen schlechten Torwart, hat ja einen super Namen, Marvin. Okay, mit W, ja, wird mit W geschrieben, irgendwas haben sie falsch gemacht, die Eltern, aber nobody's perfect. Aber wie gesagt, also da müssen wir sehen, das ist keine schlechte Mannschaft, aber
vielleicht ist die Mutter Verkäuferin bei Starbucks.
Ja. Dann wird er aber Navin heißen. Ja, ich habe Beweisbilder dafür. Nee, also ja, also wie gesagt, also Augsburg ist keine schlechte Mannschaft. Wir werden sehen, dass der DAX ja trotzdem irgendwie einigermaßen läuft und zumindest mal 1 Punkt mitnehmen und dann geht's weiter.
Ja, was tippt er denn gegen Augsburg?
Also ich bin da nicht so versessen auf den einen Punkt. Ich will da einen Dreier haben. Gleichfalls. Also wir müssen jetzt einfach zusehen, dass wir den guten Saisonstart so lang wie möglich rüber retten und nicht jetzt schon irgendwie anfangen mit, oh, Punkt gegen Augsburg, nee. Ich will Augsburg hinter uns lassen und eigentlich habe ich auch gar keinen Bock, dass Augsburg mit uns auf Augenhöhe ist. Das ist ein kleiner Klickerverein, der hier Augsburger Puppenkiste bei Toren spielt und so ein Kram, aber mit Kindermusik will ich nichts mit zu tun haben. 3 Punkte müssen her, wir gewinnen das Spiel 3-1.
Ich sag 2-0, Cutlets trifft.
Jawohl, Motivational Speech hier von der Alex, das hat mich total gehypt. Ja, jetzt trinke ich auch gleich mit dem Rest meines Wassers. Also ich sage hier eins, dann sage ich auch mal ein Dreier. Komm, mach mal locker, flockig. Ja, Cutlets, 1-0, Gaukeltor.
Bam. Cool. 2-0, bin ich ganz sicher.
Ist das ein positiver Podcast heute, widerlich.
Wir sollten uns einfach mal in der Kabine spielen.
Ja. So ist es, ja.
Genau.
Permanent. Dauerbescheid.
Die Eintracht reist jetzt ab sofort eine Stunde früher zum Spiel an, weil vorher der Podcast gehört wird.
Dann müssen wir den aber kürzen, weil über die Stunde sind wir schon drüber.
Dann laufen sie halt mal 10 Minuten weniger.
Okay, ja, oder so. Auch anzuhören, beziehungsweise was man sich ansehen konnte, ist so in letzter Zeit scharf, wenn er in der Öffentlichkeit irgendwie unterwegs ist. Jetzt am Wochenende war er im Sportstudio, ich weiß nicht, ob ihr es geguckt habt. Ich habe es mir angeguckt und ich fand es einen sehr souveränen und ich fand auch sehr sympathischen und überzeugenden Auftritt.
Vom Schaf ja, wenn der ZDF nicht dabei gewesen wäre, wäre alles gut gewesen. Also was war denn das für eine dilettantische Vorstellung?
Dieser Fatzke. Ja?
Dieser Einspieler, wo auf einmal Ailton kommentiert hat. Ich habe es überhaupt nicht geblickt. Ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Ist mein Fernseher kaputt? Können die nicht mehr reden? Was ist denn da passiert? Und dann kommt dieser kleine Dicke in der Einblendung und sagt, hallo Papa. Also, da glaubst du doch, du bist noch irgendwie bei der Ziehung für, sag ich jetzt nicht.
Also, Ailton fand ich sogar noch okay. Viel schlimmer finde ich diesen Moderator, der wie so ein...
Tabu. Sie dürfen Werder und nicht Bremen sagen. Haben Sie es verstanden?
Dass er ihm die Karte nicht ins Gesicht gehauen hat, war eigentlich alles.
Und da gab es aber so einen Mikro-Moment, so einen Mikro-Ausdruck vom Schaf, der dann irgendwie nur so gedacht hat, seriously, dude. So nach dem Motto, ich hau da gleich eine rein. Ja. Das war so geil. Weißt du, mit der Karte, weil irgendwann hat Schaf halt einmal Werder Bremen gesagt. Und der
noch nicht mal, sondern es ging einfach nur um die Stadt Bremen. Und er hat dann irgendwie Bremen gesagt und der Moderator dann einfach so, ha, ha, jetzt aber die Hupe. Oh Mann, ey, das war so peinlich.
Das war so peinlich.
Absolute Katastrophe.
Dieser Moderator, das ist auch der, der schon irgendwann mal einen auf den Latz vom Klopp bekommen hat, oder? Ich glaube, wahrscheinlich auch vollkommen zu Recht, ja. Aber ja. Also, Moderator, den haben sie echt aus der Augsburger Puppenkiste ausgegraben oder so. Das ist wahrscheinlich so eine Puppe, die zu schlecht für die Augsburger Puppenkiste war. Also ganz komischer Typ. Aber gut, nochmal auf Schaf zurückzukommen. Super souveräner Auftritt. Ja. Ist natürlich nicht das Emotionsmonster, das ist auch klar, ja. Aber er ist halt unglaublich abgeklärt. Aber er hat auch eine gewisse Qualität. Und das muss ich sagen, die Alex ist ja noch nie, wird jetzt nicht sofort einen Heiratsantrag dem Herr Schaf offenbaren. Aber am Ende des Tages muss ich sagen, ich bin mittlerweile froh, dass der Schaf Trainer bei der Eintracht ist. Denn man merkt doch, die Leute schauen auf ihn, die wissen, dass er was kann. Und er hat eine gewisse Aura und er ist ein Trainer, der schon viel erreicht hat. Und dass dieses positive Feedback trägt er auch mit nach Frankfurt. Also du merkst, er kommt nach Frankfurt, er ist da und die wissen, das ist kein Labbeduddel und das ist keiner, der jetzt erst seit 5 Jahren mal hier ein bisschen hier rumtrainiert hat, sondern der hat Erfolge vorzuweisen, das ist eine Autorität und das ist eine Respektsperson und das ist einer, der auch fachlich hundertprozentig top ist. Nicht umsonst war er bei der UEFA angestellt in einem Jahr, wo er kein Verein trainiert hat. Das ist einer, das habe ich heute auch bei der FAZ gelesen, bei Trainertagung ist er der, was zu sagen hat und der das auch fachlich gut begründen kann. Das ist kein Schaumschläger, das war er noch nie und das gefällt mir.
Sehe ich haargenauso wie du, Mafia.
Ja, also ich bin nach wie vor noch nicht so von seinen Trainerfähigkeiten so zu 100% überzeugt, weil dafür sehe ich davon zu wenig noch auf dem Platz. Aber dafür, was er in der Öffentlichkeit an Reputation sich erarbeitet hat und wie er sich präsentiert, finde ich halt 1A. Also auch das gefällt mir super gut. Aber da könnten wir doch gleich noch den nächsten Exkurs kurz anschließen, wo wir gerade beim Thema Öffentlichkeit und Präsentieren und so weiter sind. Da haben ja jetzt auch zwei Herren einen neuen Bitchfight ausgemacht. Den einen hatte ich gar nicht so in der Eintracht-Ecke auf dem Schirm. Joschka Fischer, angeblich Eintracht-Fan.
Ja.
Und meint jetzt so aus dem heiteren Nichts heraus, wirklich aus dem Nichts, also eigentlich ist er in der Versenkung verschwunden, war noch nie irgendwie in der Eintracht-Ecke und kommt heute mit irgendwelchen Kommentaren, Heribert Bruchhagen hat einen kleinen Horizont.
Ja, aber habt ihr das Video mal angeschaut?
Nee, habe ich nicht.
Ich habe es mir nicht mal angeschaut. Und das ist halt wieder so typisch Sensationsreportage. RTL Hessen macht es ja übrigens auch ganz gut. Also die sind noch der bessere Teil von RTL. Ist RTL Hessen noch der Teil, der nicht ganz so dilettantisch grausam ist. Und zwar geht, die waren alle im Tigerpalast. Ne? Die waren alle im Tigerpalast. Johnny Klinker hat eingeladen und Thomas Schaaf war da.
Friedmann und Bärbel Schäfer ebenfalls und halt auch der gute Joschka Fischer war da. Volltrunken ist er dann ans Mikrofon gezerrt worden, hat sich einigermaßen, er konnte sich noch einigermaßen artikulieren, aber es war auch schon schwierig, man hat schon gemerkt, er hatte eher das Weinglas in der Hand gehabt und nicht so wirklich Bock auf großartige Gespräche und dann wurde halt zur Eintracht befragt, ne? Und dann, ganz gut, ja, scharf, ja, ja, wenn sie gewinnen, finde ich es gut, aber ja, der Bruchhagen mit seinem mittelmäßigen Horizont, der weiß, er hat ja noch nicht mal seinen Intellekt gemeint, das hat er halt blöd ausgedrückt, ihm ging es halt wirklich nur darum, dass er Bruchhagen immer den Mittelmaß predigt. Ne? Das ist halt auch, das kennen wir ja auch, aber das Problem ist halt, Joschka Fischer, wie die Alex das hundertprozentig richtig gesagt hat, den habe ich, also als ich ins Stadion gegangen bin, noch nie wirklich bewusst gesehen und das war ja zeitweise auch ein Politiker, da wäre das angekündigt worden. Also es ist ja nicht so.
Es hat ja auch selbst der Bruchhagen heute gesagt, ne? Also ja. Der hat ja heute in der Bild dann ein Interview gegeben, damit auch die was zu dem Thema beizutragen haben.
Um auf dem gleichen Niveau wie RTL Hessen zu bleiben, meinst du?
Ja. Also ich finde die Berichterstattung zur Eintracht, da muss ich Marvin recht geben, die finde ich von RTL Hessen gut.
Ja, ist ganz lustig auf jeden Fall. Das ist ja eine, das ist ja fast die einzigen, die halt auch wirklich visuell was machen. Ne?
Ich meine, genau, und das aber auch konstant, ne? Und das macht sie auch nicht schlecht. Da kommt immer mal wieder was. Also das gefällt mir eigentlich.
Sie sorgen für Schlagzeilen, das ist ja auch, wie gesagt, legitim. Aber im Endeffekt, das ist auch natürlich mal wieder ein Sturm im Wasserglas. Ne? Aber der Joschka Fischer, also dubiose Quellen haben mir heute via WhatsApp berichtet, dass es anscheinend so sein muss, dass der Joschka Fischer durchaus im Jahre 92, 94 irgendwie schon öfter mal im Eintrachtstadion gewesen sein muss. Aber dann, Dennis, stimmt, das hat ein gemeinsamer Freund von uns ja geschrieben, er hat dann auch irgendwie nach dem Abstieg hätte er sich wohl nicht mehr so oft blicken lassen. Ja, also das deckt sich ja unglaublich.
Ah, Erfolgsfan.
Erfolgsfan, genau, ja.
Es deckt sich auch so mit dem, was ich so beobachte. Wie gesagt, ich meine, ist mir auch egal, es gibt Politiker, die äußern sich klar als Eintracht-Fan, da ist der Nuripur, der momentan auch in Berlin tätig ist, der Grüne. Das, also so offensichtlich habe ich das bei Fischer nie gesehen und irgendwo verwirkt man dann natürlich auch seine Position als Hauptkritiker, wenn man sonst nie was gesagt hat. Ne?
Was ich aber geil finde eigentlich ist, was der Bruchhagen heute noch gesagt hat, in dem Interview hat er auch irgendwie gesagt, also Joschka Fischer wäre ihm halt auch nicht irgendwie so bewusst gewesen, dass der Eintracht-Fan ist. Er hätte ihn noch nie im Stadion gesehen. Und zu dem Thema niedriger oder mittelmäßiger Horizont. Ich habe das Zitat nicht mehr genau parat, aber da hat er irgendwie auch gesagt, weil es ja im Tigerpalast war, betrunkene Clowns, die im Zirkus rumlaufen.
In Turnschuhen.
In Turnschuhen im Zirkus rumlaufen. Die dürfen auch sagen, was sie wollen. den Konter, den fand ich halt echt ganz witzig.
Der war gut, ja.
Aber es zeigt halt wieder, ich meine, Bruchhagen brauchen wir nicht drüber reden, aber das ist keiner, der potenziell mit dem Joschka damals Steine geworfen hätte. Ja. Also der Treffen...
Höchstens nach ihm wahrscheinlich.
Ja, da treffen schon zwei Welten, der Lehrer und der Sponti, da treffen schon zwei Welten aufeinander. Die werden auch nie die größten Freunde, aber für so kleine Scharmützel reicht's. Ja. Ich denke, wir werden Fischer weiterhin nicht im Eintrachtstadion sehen.
Also hat mich auf jeden Fall heute in meiner S-Bahnfahrt auf der Rückfahrt zur Arbeit erheitert.
Ja, definitiv.
Ja, naja, aber im Zweifel kann der Bruchhagen den Fischer ja gerne mal einladen. Soll er mal vorbeikommen?
Ja, meinetwegen.
Also ist mir auch Latte. Der
für seine Scheißkarte bezahlen.
So, so die Alex.
Wäre auch meine Gesinnung klar.
So, okay. Nun gut.
Nun gut. Einigen war heute auch noch, oder war das heute in der Presse, den Artikel, den du da ausgesucht hast, Alex, dieser finanzielle Vergleich Eintracht HSV?
Ja, genau.
Den habe ich mir gerade eben nochmal angeguckt, den fand ich ja extrem spannend. Geht im Kern eigentlich irgendwie darum, so zu vergleichen, wie wir wirtschaften und wie ein HSV wirtschaftet, auch gerade was so Eigenkapital etc. angeht und dass wir ja trotzdem auch eigentlich den Spieler Etat hochgefahren haben und so ein bisschen Zukunftspläne von dem Herrn Hellmann, fand ich eigentlich mal so einen ganz, ganz interessanten Einblick in das Thema.
Ja, also was ich ganz gut fand, wie du es schon gesagt hast, ich mochte auch, dass der Artikel sehr strukturiert war und dass du alle Informationen, die du immer mal so hier bekommst und da bekommst, jetzt in einem Artikel fundiert präsentiert bekamst. Ich denke, wir können den Link dann auch vielleicht nochmal in die Note klemmen. Das wäre eine ganz coole Sache. Dann haben die Zuschauerinnen und Zuschauer bzw. Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch nochmal was zu lesen. Denn das war wirklich gut. Du weißt, wo die Eintracht hinplant. Das Jahr 2020 scheint hier ganz groß im Fokus zu stehen. Das ist noch lang hin bis dahin. Da müssen wir auch mal sehen, dass das mit der Bundesliga noch klappt. Aber wenigstens, und das ist halt immer das Positive, am Ende des Tages wirtschaften wir sinnvoll. Und im Gegensatz zum HSV, die über 100 Millionen Schulden haben, darüber brauchen wir uns halt keine Gedanken zu machen. Aber natürlich, was halt immer das Problem ist, das merkst du natürlich. Ich meine, das ist ja ein Ding, das spreche ich ja immer wieder auch bei Twitter an, und da werde ich demnächst auch noch mal was drüber schreiben. Die Verhältnisse zwischen den einzelnen Vereinen, die sind so krass unterschiedlich in den letzten Jahren geworden, das ist nicht mehr zu fassen. Wenn du dir überlegst, das ist mein liebstes Beispiel, der FC Bayern München bekommt weniger TV-Gelder als der Absteiger Cardiff in der ersten englischen Liga. Weißt du, das sind so Dinge, das kannst du normalerweise nicht erklären. Das ist ja dann ganz klar, dass jeder scheiß Mittelklasse-Verein in England mittelmäßigen Spielern unglaublich viel Geld hinterher werfen kann, weil die einfach viel mehr bekommen. Das ist ja dann auch für die Eintracht oder auch für Bundesliga-Vereine im internationalen Vergleich schwierig, oben zu bleiben. Ne? Mhm. Und deswegen ist ja ganz klar, dass Hamburg die nach dem Erfolg suchen, aber anscheinend das Rezept noch nicht dafür gefunden haben, weil wir trotzdem so viel Geld ausgeben. Schwieriges Thema, aber gut zusammengefügt mit für die Eintracht oder für Eintracht-Fans positive Gefühle hervorrufend.
Ja, also ist immer ganz schön, irgendwie so ein bisschen als der Vorzeigeklub dazustehen. Ich meine, auch wenn das natürlich, was man halt schon sehen muss, das ist halt schon auch mit der Frankfurter Brille, ne? Also ich meine, das kam im Finanzmagazin oder im Finance Magazine, was herausgegeben wird von der FAZ. Also da waren jetzt schon die Frankfurter Schmierfinken in Anführungszeichen am Start, aber nichtsdestotrotz ist es schon kein regionales Magazin, sondern ein überregionales Magazin. Und fühle ich mich da als der Vorzeigeklub sehr wohl.
Ja. Ja, passiert ja nicht so häufig. Und wer weiß, wie es im Verlauf der Saison noch so ist. Aber momentan, wir haben jetzt wieder diese schwachsinnige Länderspielpause, ja, die total wieder unpassend kommt und niemand weiß genau, warum sie ist. Aber über diese Zeit hinaus haben wir jetzt erstmal ein positives Gefühl. Wir haben 4 Punkte in der Tasche, wir sind im Pokal weiter. Da sorgen wir auch für positive Schlagzeilen. Scharf macht gute Laune. Das ist doch ein Ding. Da können wir jetzt erstmal mal die nächsten schwachsinnigen Länderspiele beruhigt über uns ergehen lassen.
Das waren so hervorragende Abschlussworte, dass ich da eigentlich gar nicht mehr viel hinzufügen will. Wir haben diese besagte Länderspielpause, deswegen werden wir nächste Woche mal so ein bisschen ruhiger sein, es sei denn, es passiert irgendwas im Eintrachtland oder die Alex will doch noch ihre Solo-Sendung durchziehen. Das werden wir mal noch versuchen, irgendwie auszuwürfeln. Ja, ansonsten wünschen wir viel Spaß den Menschen, die morgen auf das Testspiel gehen. Ja. Und ansonsten sehen wir uns oder hören wir uns mit einer kleinen Woche Verspätung dann nach den 3 Punkten gegen Augsburg wieder. Bis dahin, macht's gut!